Geburtstag nochmal herzlichen Glückwunsch bei der Gelegenheit gerade, aber was kann man Schöneres tun an seinem Geburtstag, als sich mit dem Referentenentwurf zum CSRD-Umsetzungsgesetz zu beschäftigen?
Vielen Dank, da kann ich nichts mehr dazu sagen.
So, dann bitte teilen oder dann mal so ein bisschen Framing haben wir ja schon gerade gehabt, aber das noch.
Soll ich teilen, Danny, oder magst du?
Ja, Marco, ich wollte gerade fragen, kannst du teilen? Ich arbeite noch
Ja.
mit einem Bildschirm, das lieb, danke.
Kein Problem. Ich teile ganz im Bildschirm. Sieht man was?
Ja, perfekt.
Perfekt.
Dann kannst du auch gleich eine Folie weitergehen, bitte.
Ja.
Okay, dann guten Morgen auch nochmal in die Runde von mir. Bisschen was haben wir schon gehört und dann starten wir jetzt nochmal etwas strukturierter in die Diskussion. Das auf der Folie ist größtenteils bekannt. Ich gebe es nochmal ganz kurz wieder. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, am letzten Donnerstag, den 10. Juli, hat das BMJV den Referentenentwurf zur CSRD-Umsetzung veröffentlicht. Diesmal in der Fassung der Stop-the-Clock-Richtlinie und mit einem Vorschlag für eine 1000-Mitarbeiter-Schwelle aus dem, wie es vom BMJV auch genannt wird, aus dem sogenannten Substance Proposal. Die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen endet schon am 21. Juli, das heißt am nächsten Montag. Der Referentenentwurf ist ja nicht neu, weder im GFA noch im FANB, das hatten wir schon in unseren Gremien mehrfach diskutiert. Nun ganz kurzer Recap, was hatten wir bisher gemacht? Naja, beim damaligen Referentenentwurf, den hatten wir auf der 37. Sitzung des GFA am 16. April letzten Jahres diskutiert und auch auf der 27. Sitzung vom FANB, auch im April letzten Jahres. Daraufhin hatten wir im ersten Schritt unsere Stellungnahme an das damalige BMJ übermittelt und kurze Zeit später auch noch eine Ergänzung zu der Stellungnahme. Den Regierungsentwurf hatten wir dann auch im GFA diskutiert, und zwar am 9.9. Und hat ja Herr Techak gerade schon nochmal betont, das konnte nicht über die Ziellinie gehen, das Gesetzgebungsverfahren, weil die Ampelkoalition gebrochen ist. Okay, das zum damaligen Stand. Die Unterlage, die jetzt hier vorliegt, da haben wir nicht den ganzen Referentenentwurf abgebildet, das hätte den Rahmen gesprengt, aber wir haben Einzelregelungen ausgewählt, die wir kurz vorstellen und diskutieren wollen. Und das sind insbesondere die Einzelregelungen, wo es Änderungen zum damaligen Regierungsentwurf gab und auch solche Vorschriften oder Vorschläge für Vorschriften, die wir schon in unseren Stellungnahmen adressiert hatten, die sich aber nicht im vorliegenden Referentenentwurf widerspiegeln. Letzte Vorworte zum weiteren Vorgehen, das ist ja vielleicht nicht ganz uninteressant. Unser Ziel ist zumindest intern, bis morgen Nachmittag den Entwurf einer Stellungnahme an den GFA zu verteilen. Und angesichts der kurzen Frist für Rückmeldung würden wir dann den GFA bitten, uns Rückmeldung zu geben bis Freitagmittag 12 Uhr, dass wir das am Montag noch einpflegen können und dann die Stellungnahme ans BMJV übermitteln können. Okay, so viel zu den Rahmenbedingungen. Hier vielleicht nochmal ein kurzer Überblick zum weiteren Gesetzgebungsverfahren. Hier gibt es grundsätzlich nichts Neues im Vergleich zum letzten Jahr oder zum alten Gesetzgebungsverfahren. Die Veröffentlichung des Referentenentwurfs und der Start oder die Durchführung einer Konsultation bildet den Auftakt im Gesetzgebungsverfahren. Danach muss die Bundesregierung einen Regierungsentwurf verabschieden, der dann ins parlamentarische Verfahren gegeben wird, also in den Bundestag und den Bundesrat eingebracht wird. Und am Ende des Verfahrens wird das Gesetz im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt damit in Kraft und kann in der Folge dann angewendet werden. Vielleicht zwei Punkte sind in dem Zusammenhang noch interessant aus der Begründung zum Referentenentwurf. Zum einen wird vom BMJV auf das Vertragsverletzungsverfahren verwiesen, was ja schon im letzten Jahr gegen Deutschland und weitere EU-Mitgliedstaaten eingeleitet wurde. Und da heißt es dann, die Vorgaben der CSRD, hier einschließlich der Stop-the-Clock-Richtlinie, sollen jetzt schnellstmöglich mit dem Entwurf in nationales Gesetz umgesetzt werden. Vielleicht ist das ein bisschen die Rechtfertigung für die knappe Kommentierungsfrist, die da für den Referentenentwurf gewährt wird. Und ein zweiter Punkt, das hat der Techert gerade auch schon gesagt, die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass auch der sogenannte Substance Proposal, also die Änderungsrichtlinie Nummer 81, schnellstmöglich umgesetzt wird und im besten Fall auch noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren, also dann vielleicht im Regierungsentwurf oder später im parlamentarischen Verfahren, noch berücksichtigt werden kann. Okay. Können wir gerne Folie weitergehen, Marco? Noch ein ganz kurzer Überblick zum Referentenentwurf, wie der aufgebaut ist und was wir da finden. Grundsätzlich soll mit dem Referentenentwurf wieder eine 1:1-Umsetzung der CSRD angestrebt werden, diesmal halt nur in der Fassung der Stop-the-Clock-Richtlinie. Und was wir dann in dem Referentenentwurf finden, sind verschiedene Regelungsvorschläge zu den allgemeinen Vorschriften, also zum Beispiel zur Form des Jahresabschlusses, zum allgemeinen Teil des Konzernlageberichts, also hier namentlich Berichterstattung über nicht finanzielle Leistungsindikatoren, immaterielle Ressourcen, dann zum einheitlichen elektronischen Berichtsformat und zur Offenlegung. Dann haben wir viele verschiedene Aspekte zum Nachhaltigkeitsbericht und auch sehr viele Regelungsvorschläge zum zeitlichen Anwendungsbereich, also durch Änderung der jeweiligen Einführungsgesetze. Was noch interessant ist, zum letzten Referentenentwurf, das LKSG ist nicht mehr Gegenstand des Referentenentwurfs, wird hier also nicht mehr geändert oder soll nicht mehr geändert werden durch den Referentenentwurf. Okay, dann können wir gern weitergehen, Marco. Genau, bevor wir jetzt damit beginnen, wollen ausgewählte Einzelregelungen mal aufzulegen und vom GFA diskutieren zu lassen, vielleicht mal vorweg die Frage, gibt es denn in der Runde irgendwelche Themen oder Punkte, die der GFA in dieser Sitzung unbedingt diskutieren möchte? Also bevor wir jetzt den Fokus auf einzelne Regelungen legen, gibt es denn auf Ihrer Seite irgendwelche Punkte, die wir gleich am Anfang diskutieren sollten? Gebt mal noch 2, 3 Sekunden Bedenkzeit, falls irgendwas irgendjemandem unter den Nägeln brennt. Okay, scheint zumindest an der Stelle nicht der Fall zu sein. Wenn das später doch kommt, dass irgendein Thema akut wird, dann gerne einfach eine Zwischenmeldung. Dann können wir, wenn wir Folien vorbereitet haben, dahin springen oder das halt ad hoc diskutieren.
Also wir sollten
Okay.
zumindest die Aufstellung versus Offenlegung nochmal diskutieren. Das hat man an verschiedenen Stellen nochmal wieder gehört.
Also haben wir drin?
Daher meine ich ja, das wäre auch gewundert, wenn es nicht drin wäre. Nur dass das auf jeden Fall covert, ne? Ja.
Okay, war jetzt aber keine Meldung, dass wir das vor die Klammer ziehen, deswegen würde ich jetzt einfach mal
Nein.
starten. Okay, sehr gut. Okay, dann beginnen wir mit den Änderungen an den allgemeinen Vorschriften und hier Paragraph 245 HGB, der jetzt Form heißt und nicht mehr Unterzeichnung. Der Paragraph soll ersetzt werden und die neue Fassung soll lauten, der Jahresabschluss ist vom Kaufmann unter Angabe des Datums schriftlich aufzustellen. Also nicht mehr zu unterzeichnen, sondern schriftlich aufzustellen. Was wir hier haben, ist zum einen eine Änderung an Satz 1. Die hatten wir aber auch schon im damaligen Regierungsentwurf so drin gehabt. Was wir aber auch haben, ist die Streichung von Satz 2 nach der Fassung, wie im Referentenentwurf angegeben. Wenn man in die Begründung zu der Änderung guckt, dann steht da, dass durch die Änderung klargestellt werden soll, dass Paragraph 126 Absatz 1 BGB Anwendung findet und die Ersetzung der Schriftform durch die elektronische Form möglich ist. Weiter heißt es in der Begründung, für den Fall, dass bei einer Personenhandelsgesellschaft mehrere persönlich haftende Gesellschafter vorhanden sind, stellt Satz 2 weiterhin klar und so weiter. Da ist uns aufgefallen, der Satz 2 wurde in dem Referentenentwurf gestrichen. Also der Paragraph wurde ersetzt und da gibt es keinen Satz 2 mehr. Wo sich jetzt die Frage stellt, ist das ein Fehler in der Begründung oder wurde versehentlich Satz 2 in Paragraph 245 HGB gestrichen? Und in der Begründung heißt es weiter, das ist auch nichts Neues, das hatten wir schon beim damaligen Regierungsentwurf und auch beim Referentenentwurf, dass mit der Änderung zeitgleich klargestellt werden soll, dass bereits der aufgestellte und nicht erst der festgestellte Jahresabschluss der Schriftform bedarf. Den Punkt hatten wir schon in unserer damaligen Stellungnahme adressiert und da waren die zentralen Punkte, die wir aufgeworfen haben, dass die Unterzeichnung des aufgestellten und nicht erst des festgestellten Jahresabschluss bzw. Konzernabschluss durch die gesetzlichen Vertreter abzulehnen ist. Dadurch müssten die gesetzlichen Vertreter nämlich zwei Unterschriften leisten. Einmal für den aufgestellten, einmal für den festgestellten Abschluss, ohne dass damit ein erkennbarer Mehrwert für die Adressaten der Berichterstattung einhergeht. Ja, und unsere Beobachtung, Satz 2 wurde ersatzlos gestrichen, obwohl in der Begründung noch auf ihn verwiesen wird, das könnte ein Fehler sein, das können wir noch kurz diskutieren. Ich sehe schon eine Handmeldung, ich will nur die Frage, die dahinter steht, kurz ausführen. Wollen wir den Punkt, so wie wir ihn schon mal adressiert haben, auch in der neuen Stellungnahme adressieren und oder möchten wir weitere Punkte in die Stellungnahme aufnehmen? Und damit übergebe ich gern an den BFA für Rückmeldung. Ich sehe auch mal, ja, eine Wortmeldung haben wir schon. Sehr gut, gerne.
Ja, ich sehe gerade in der Synopse ist der Satz 2 noch mit drinne. Also das Ministerium hat ja wohl eine Synopse erstellt und da ist Satz 2 drin. Mir scheint das also ein redaktionelles Problem zu sein, ob Satz 2 jetzt gestrichen worden ist oder nicht.
Okay, aber auf jeden Fall sollten wir darauf hinweisen, dass in dem Referentenentwurf der Satz 2 fehlt. Ob das ein redaktionelles Versehen ist. Okay, vielen Dank in die Synopse, da hatten wir an der Stelle wirklich nicht reingeguckt.
Also nur für die Klarstellung, also ich hatte schon reingeguckt und das ist klar, aber Sie meinen jetzt, dass es ein Fehler wäre, dass der Satz 2 gestrichen wurde, richtig? Und nicht ein Fehler, dass in der Begründung und in der Synopse der Satz 2 noch drinsteht. Nur um eindeutig hier zu sein.
Also ich glaube, es ist zutreffend, dass der Satz 2 nicht gestrichen ist.
Richtig, okay, sehr gut. Das war nämlich unsere Vermutung auch gewesen und das würden wir dann auch an der Stelle thematisieren.
Okay, vielen Dank für die Rückmeldung. Gibt es weitere Rückmeldungen, insbesondere zu der Frage, ob wir das wieder den Punkt, wie wir schon damals in unserer Stellungnahme aufgenommen hatten, wieder in die neue Stellungnahme mit aufnehmen wollen oder ob irgendwas noch zu ergänzen wäre an der Stelle, also bis auf den Hinweis auf Satz 2, den haben wir notiert. Das scheint nach meinem ersten Eindruck nicht der Fall zu sein. Zumindest sehe ich keine Handmeldung. Dann würden wir mitnehmen, dass wir das wieder in die Stellungnahme mit aufnehmen an der Stelle. Gut, dann gehen wir jetzt zum nächsten quasi inhaltlichen Abschnitt im Referentenentwurf, den Vorschriften zum Konzernlagebericht beziehungsweise zum allgemeinen Teil des Lageberichts. Hier haben wir in § 289 HGB beziehungsweise 289 Absatz 3 HGB die Berichterstattung über nicht finanzielle Leistungsindikatoren. Und da wurde ergänzt der Satz, dass die Kapitalgesellschaft ist von der Pflicht nach Satz 1 befreit, wenn die Kapitalgesellschaft den Lagebericht im Einklang mit § 289b Absatz 1 bis 4 und den § 289c bis 289e aufstellt oder den Konzernlagebericht im Einklang mit 315b Absatz 1 bis 4 und 315c aufstellen. Das heißt, in Kürze, das Unternehmen ist davon befreit, wenn ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt wird. Auch den, also das finden wir auch in 315 HGB-Entwurf parallel für die Konzernebene. Auch den Punkt hatten wir in unserer damaligen Stellungnahme schon adressiert, mit dem Hinweis, dass die Befreiung oder eine solche Befreiung implizit unterstellt, dass die im Nachhaltigkeitsbericht anzugebenden nicht finanziellen Leistungsindikatoren zumindest jene Leistungsindikatoren enthalten, die im Kontext der Analyse des Geschäftsverlaufs und der Lage, also nach § 289 Absatz 3 oder 315 Absatz 3 zu berichten sind, was wir mit dem Fragezeichen versehen hatten. Damals hatten wir auch den Hinweis aufgenommen, dass die bedeutsamsten nicht finanziellen Leistungsindikatoren der Prognosepflicht nach DS 20 unterliegen und eine solche Befreiung, wie hier angegeben, mit einem erheblichen Informationsverlust verbunden wäre oder verbunden sein könnte. Und außerdem, dass die Leistungsindikatoren im finanziellen oder allgemeinen Teil des Konzernlageberichts der Prüfung mit hinreichender Sicherheit unterliegen, wohingegen das für den Nachhaltigkeitsbericht nicht der Fall ist. Das kurz zu der Regelung. Auch hier wieder die Frage an den GFA. Wollen wir die Punkte, die wir damals gemeldet hatten, weil sich in Klammern nichts verändert hat im Vergleich zum Regierungsentwurf, wollen wir die wieder so zurückmelden in der neuen Stellungnahme und oder wollen wir neue Punkte an der Stelle mit aufnehmen? Ich sehe einen Daumen. Ich sehe noch einen Daumen. Okay. Das würde ich dann als Go vom GFA sehen, dass wir den Punkt in ähnlicher Form wieder adressieren in der neuen Stellungnahme. Okay, ich warte noch 2 Sekunden. Okay, vielen Dank. Dann können wir gerne weitergehen, Marco.
Genau, und damit übergebe ich auch. Danke. Genau, guten Tag auch nochmal von mir. Im Hinblick auf den persönlichen Anwendungsbereich hier nochmal eine Übersicht, die wir erstellt haben, erstmal um auf einen Blick, beziehungsweise es gibt noch eine zweite Vorzahl, auf den zweiten Blick darzustellen, welche Unternehmen denn nun nach Vorschriften des Referentenentwurfs zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. Hier gab es im letzten Jahr einige Änderungen vom Referentenentwurf zum Regierungsentwurf und auch der neue Referentenentwurf von diesem Jahr hat Änderungen. Insbesondere werden neu bestimmte Mutterunternehmen, nämlich kapitalmarktorientierte Förderbanken von Grupp mit einer Bilanzsumme von mehr als 300 Milliarden Euro zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Zu diesem Aspekt kommen wir noch in einer gesonderten Folie, aber erstmal, wenn Sie es vielleicht geschafft haben, sich die Folien gestern Nachmittag noch anzuschauen, oder wenn Sie hier die Folien sehen, nochmal die generelle Frage, ist Ihnen aufgefallen, dass Unternehmenskategorien, die nach EU-Recht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, ob die hier im Referentenentwurf fehlen oder andersherum, ob nach dem Referentenentwurf Unternehmenskategorien zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, die nach EU-Recht aber nicht verpflichtet sind und die hier halt in dieser Aufzählung fehlen. Wie gesagt, zu diesem Aspekt Förderbanken auf Konzernebene gibt es noch eine gesonderte Folie. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir mal rein zu konkreten Vorschriften. Also uns ist aufgefallen, erst beim Hinblick auf Versicherungsunternehmen. Hier gibt es den Hinweis auf 341a Absatz 2a. Hier wird gesagt, dass bestimmte firmeneigene Versicherungsunternehmen definiert nach EU-Recht und firmeneigene Rückversicherungsunternehmen nach EU-Recht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden, allerdings in beschränkter Form oder in vereinfachter Form. Das entspricht unserer Auffassung nach auch geltendem EU-Recht. Allerdings werden auch kleine und nicht komplexe Unternehmen im Sinne von Artikel 13 Nummer 10a einer bestimmten EU-Richtlinie in einer bestimmten Verfassung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Die tauchen auch wieder in der Begründung auf. Und ja, unsere Anmerkung hierzu war, als wir dann mal, also erstmal diese kleinen und nicht komplexen Unternehmen, die kamen uns bisher im Kontext von Versicherungsunternehmen, waren uns die nicht bekannt, kannten kleine und nicht komplexe Institute, die zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. Aber wie gesagt, nicht kleine und komplexe, nicht komplexe Versicherungsunternehmen. Und dann haben wir uns mal die EU-Richtlinie angeschaut, auf die verwiesen wird. Und so wie wir die EU-Richtlinie in der dann geltenden Fassung, die hier zitiert wird, durchgelesen haben, haben wir auch keine kleinen und nicht komplexen Unternehmen gefunden. Dieser Artikel 13 Nummer 10a definiert halt verschiedene Unternehmenskategorien. Und ja, also da sind uns Fragezeichen gekommen. Erstmal, gibt es diese Unternehmenskategorie überhaupt, kleine und nicht komplexe Unternehmen nach der zitierten Vorschrift nach EU-Recht? Und B, selbst wenn es die gibt, sollten dann diese Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden? Sind sie es dann noch nach CSRD? Weil unseres Erachtens, zumindest uns war es noch nicht bekannt, dass solche Unternehmenskategorien, sollten sie denn existieren, auch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden. Hier wären wir dankbar aus Feedback von GFA und wir haben auch sogar schon eine Handmeldung. Vielen Dank.
Ja, ich habe eigentlich nur eine Frage, weil ich kenne die Richtlinie auch nicht, muss ich gestehen. Aber was ich, in meiner Branche durchaus häufig sehe, ist, dass in die Unternehmen in der Logistikindustrie zum Beispiel hauseigene Versicherungsmakler haben, die nach meinem Verständnis grundsätzlich erstmal da reinfallen.
Also das könnten wir halt eruieren. Auf jeden Fall gibt es firmeneigene Versicherungsunternehmen, firmeneigene Rückversicherungsunternehmen. Auch daher, darunter auf Makler fallen, müssen wir nochmal eruieren. Diese spezielle Frage ist bei uns bisher auch noch nicht aufgetaucht. Das ist ja nochmal ein neuer Punkt auch für eine Stellungnahme. Mal ein Hinweis auf diese kleinen und nicht komplexen Unternehmen. Die würden Ihnen jetzt im ersten Hinblick, sagt Ihnen die Definition zumindest was, nach dieser zitierten EU-Richtlinie. Weil wie gesagt, wir haben uns dann diesen, was wird zitiert, Artikel 13 Nummer 10a angeschaut. Den gibt es noch nicht mal. Also es gibt keinen Artikel 13 Nummer 10. Es gibt Artikel 13 Nummer 10, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber es gibt keinen 10a. Geschweige denn diesen Namen. Oder wenn, dann haben wir ihn nicht gefunden. Kleine und nicht komplexe Unternehmen. Diese Formulierung ist uns bisher nur im Kontext von kleinen und nicht komplexe Institute bekannt. Das würde dann aber auch passen zum CSRD-Text und die gibt es halt auch nach EU-Recht.
Also ich kann nochmal nachschauen. Ich weiß, ich habe das damals geprüft, also das ist schon bestimmt ein Jahr her. ob unser Versicherungsmakler da reinfällt oder nicht. Und bin dann, habe die Prüfung dann aber irgendwann abgebrochen, weil ich es auch nicht genau rausfinden konnte, aber festgestellt habe, egal wie es ausfällt, der ist so klein, dass er auf jeden Fall rausfällt.
Okay. Aber ja, also wir danken auf jeden Fall für jedes Feedback und dich auf diese Frage. Da hatten wir wirklich auch ein Fragezeichen, weil es halt ja nicht nachvollziehbar für uns war. Weder diese Unternehmensklassifizierung noch der Verweis auf EU-Recht. Aber vielleicht im Nachgang im Umlaufverfahren würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn da nochmal ein Feedback von Ihnen kommt. Genau, wie angedeutet, auch nochmal zum persönlichen Anwendungsbereich. Förderbanken. Förderbanken kam im Regierungsentwurf vom letzten Jahr durchaus vor, allerdings auf Einzelebene. Jetzt gab es auch, wurde auch 340i angepasst zur Berichterstattung auf Konzernebene beziehungsweise von Mutterunternehmen. Und da wird jetzt analog zu der Vorschrift im Regierungsentwurf auch auf Konzernebene Förderbanken zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, wenn sie kapitalmarktorientiert sind und die Bilanzen des Mutterunternehmens und der Tochterunternehmen, die in den Konzernabschluss einzubeziehen waren, insgesamt ja einen Betrag von 300 Milliarden Euro und im Überschreiten bei den Bilanzsummen. Und ja, also unseres Erachtens, das ist halt eine Neuerung gegenüber des Regierungsentwurfs vom letzten Jahr. Allerdings, wir hatten jetzt noch nicht viel Zeit, weil erst letzte Woche veröffentlicht wurde der Referentenentwurf, aber so wie wir es lesen, passt das auch, weil es einfach einen Gleichklang herstellt zwischen der Berichterstattung auf Einzelebene und der Berichterstattung auf Konzernebene. Aber hierzu Anmerkungen von Ihnen, weil es hier wirklich eine neue Vorschrift ist.
Also die Regelung ist zu begrüßen, dass das auch auf Konzernebene jetzt ausgeweitet ist. Ob da alle Fälle jetzt von erfasst sind, die relevant sind, ja, ist jetzt auch die Zeit gerade noch zu kurz, um das jetzt abschließend zu beurteilen.
Mhm. Vielen Dank, Herr Lendlich. Jetzt mal grundsätzlich zu dieser Vorschrift hier einen Daumen hoch. Das heißt, wir würden Sie in unserer Stellungnahme nicht thematisieren oder wenn, dann eher begrüßen.
Ja, ich gebe gegebenenfalls dann nochmal ein Feedback.
Ja, vielen lieben Dank. Dann ein weiterer Aspekt, den wir im letzten Jahr auch diskutiert hatten. Da hatten wir auch Inhalte in unserer Stellungnahme im letzten Jahr auch was zu geschrieben zum damaligen Referentenentwurf. Also nach dem aktuellen Referentenentwurf und auch dem Referentenentwurf vom letzten Jahr und auch dem Regierungsentwurf soll es zu einer Änderung der Bundeshaushaltsordnung kommen. Und genau, also hier oder nach dieser Bundeshaushaltsordnung sollen halt Kleinstkapitalgesellschaften, kleine und mittelgroße, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen mit Beteiligung des Bundes, die nicht der CSRD unterfallen, soll sich die Nachhaltigkeitsberichterstattung zukünftig nach den Vorgaben des Gesellschaftsvertrages flankiert durch den Public Corporate Governance Codex richten und der postuliert eine nachhaltige Unternehmensführung durch die jeweilige Geschäftsführung inklusive Berichte. Und im Endeffekt wird hier gesagt, vereinfacht, dass wenn der Bund halt entweder selbst öffentliche rechtliche Körperschaften betreibt oder hat, beziehungsweise Bundesbeteiligung vorliegen, kann hier aufgrund entweder gesetzlicher Vorschriften wie Bundesrecht, aber auch auf Grundlage von Satzungen, weil beispielsweise sich an diesem Public Corporate Governance Codex orientiert wird, kann es dazu kommen, dass solche Beteiligungen oder öffentlich-rechtliche Körperschaften die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften zu beachten haben und aufgrund dieser Verweisung, dieser allgemeinen Verweisung dann auch der Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegen. Und das soll halt durch den Referentenentwurf jetzt angepasst werden, sodass nicht unverhältnismäßig Beteiligung des Bundes an Kleinunternehmen oder öffentlich-rechtliche Körperschaften, die sehr klein sind, jetzt über Umweg zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind. Also so weit, so gut, es soll halt kein unverhältnismäßig hoher Aufwand für kleine öffentlich-rechtliche Körperschaften oder Unternehmen gesetzlich fixiert werden, indem die halt nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet wird. Problem haben wir allerdings im letzten Jahr gesehen, ergibt sich durch den Zusammenspiel der neuen Vorschriften mit landesrechtlichen Vorschriften, zum Beispiel Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Warum? Weil auch viele Landesgesetze, teilweise auch Kommunalvorschriften oder Satzungen von Unternehmen, wo eine Beteiligung von Ländern vorliegt oder von Kommunen oder aufgrund von Satzungen, auch ein allgemeiner Verweis auf die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften vorliegt. Und all diese Beteiligungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften werden dann auch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, wenn dann nicht zusätzlich noch auf Landesebene oder Kommunalebene oder teilweise auf Ebene von Satzungen halt dieser allgemeine Verweis geändert wird. Wir hatten geschrieben, genau, landesrechtliche Vorschriften schreiben für Satzungen oder Gesellschaftsverträge von Unternehmen, kommunale Beteiligung vor, dass der Jahresabschluss der Lagebericht gemäß AGB-Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen ist. Beispiel geschrieben. Somit werden diese Unternehmen zukünftig von den neuen nachhaltigkeitsbezogenen Berichtspflichten betroffen, was nach der Bilanzrichtlinie definitiv nicht intendiert ist. Und ähnliche Konstellationen gibt es auch für bestimmte Energieunternehmen. Und als wir uns halt den Referentenentwurf angeschaut haben, haben wir halt gesagt, ja, dieser Punkt, den wir letztes Jahr thematisiert haben, der sollte in diesem Jahr auf jeden Fall wieder rein, um dann halt insbesondere den Bundesgesetzgeber, aber auch nochmal die verschiedenen Länder, Kommunen oder Unternehmen oder öffentlich-rechtliche Körperschaften, die in ihren Satzungen noch solche Klauseln drin zu stehen haben, zu sensibilisieren, dass hier nachgesteuert werden muss und solche Unternehmen mit einer Beteiligung vom Staat oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung neu verpflichtet werden, weil vermutlich viele dieser betroffenen Einheiten überfordert werden damit. Das betrifft dann beispielsweise auch, also ich habe es auch mal eruiert, würden halt diverse Universitäten auch treffen, weil die halt öffentlich-rechtliche Körperschaften sind und teilweise dann auch in ihren Satzungen solche Klauseln drin zu stehen haben. Also gibt es Anmerkungen zu, dass wir das vielleicht nicht aufnehmen sollten, Herr Carsten?
Positiv, andersherum. Ich würde es unbedingt wieder zur Klarstellung aufnehmen, ja.
Okay. Dann, wenn ich mich richtig erinnere, übergehe ich jetzt an den.
Ja, vielen Dank, Marco. Dann machen wir weiter mit dem Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts nach § 289c. Und hier ist es in Absatz 2, dass im Nachhaltigkeitsbericht nach Absatz 1 folgende Angaben zu machen sind. Und dann kommt eine Aufzählung, die mehr oder weniger wortgleich mit der Aufzählung in der Bilanzrichtlinie ist. Auch den Punkt hatten wir schon im früheren Gesetzentwurf gesehen und auch in unserer Stellungnahme zum damaligen Referentenentwurf wiedergespiegelt. Und zwar hatten wir darauf verwiesen, dass der Gesetzgeber sich im Sinne einer 1-zu-1-Umsetzung möglichst nah am Wortlaut der Bilanzrichtlinie orientieren sollte. Und in der Bilanzrichtlinie heißt es nicht, sind folgende Angaben zu machen, sondern die Nachsatz oder in Absatz 1 genannten Informationen umfassen folgendes. Was, wenn man es liest, tendenziell ein bisschen weicher formuliert ist, als sind folgende Angaben zu machen. Wir hatten darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, vom Richtlinientext, also von der Bilanzrichtlinie abweichende Interpretationen zu vermeiden und klarzustellen, dass hier keine über die Vorgaben der Bilanzrichtlinie hinausgehenden Berichtspflichten beabsichtigt sind durch die anderslautende Formulierung. Denn andernfalls könnte man den Absatz oder die Formulierung in Absatz 2 so lesen, dass dadurch der Grundsatz der Wesentlichkeit bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung ausgehebelt wird und die Aufzählung in 289c Absatz 2 als Pflichtangabe ausgelegt werden könnte. Also hier ging es uns nur in der Stellungnahme um die Formulierung, sind folgende Angaben zu machen im Vergleich zu umfassend folgendes. Ich sehe schon den ersten Daumen, bevor ich die Frage gestellt habe. Sehr gut, die Frage wäre, ob wir das wieder so in der Stellungnahme adressieren wollten. Ein Jahr habe ich schon bekommen, ich sehe auch Nicken in der Runde. Okay, keine anderslautenden Wortmeldungen, nur Nicken. Sehr gut. Dann nehmen wir das genauso wieder auf. Vielen Dank. Und könnten damit schon weitergehen und hier würde ich an Thomas übergeben.
Ja, dann übernehme ich mal an der Stelle und hier geht es um die Vorgabe auf den Vorgabe zum Verweis, zum Hinweis auf andere Bestandteile oder auf Bestandteile des Jahresabschlusses und das umfasst ja soweit auch den Anhang. Wir haben im 289c des Regierungsentwurfs dann den Wortlaut, soweit für das Verständnis erforderlich ist, müssen diese genannten Angaben, die im Nachhaltigkeitsbericht zu machen sind, eben auch Verweise auf andere im Lagebericht aufgenommene Angaben und auf die im Jahresabschluss ausgewiesene Betriebe sind aufzunehmen, diese Verweise und zusätzliche Erläuterungen dazu sind dann gegebenenfalls auch mit aufzunehmen. In der Begründung heißt es dazu, das ist jetzt das ist die Umsetzung von Artikel 19a Absatz 3 unter Absatz 3, da steht eine Pflicht zur Verweisung. was da drin steht, ne, in dem Unterabsatz 3 ist es hier nochmal auf Deutsch und auf Englisch nochmal geschrieben, ne, da steht dann in der deutschen Fassung ganz unten rechts gelb hervorgehoben, gegebenenfalls umfassen die genannten Angaben, also das ist der Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts, eben auch auf andere gemäß Artikel 19 den Lagebericht aufgenommene Angaben und zusätzliche Erläuterungen sowie die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beträge. Was in der Begründung dann auch noch dazu steht, ist dieser zweite Satz, die Verweise ersetzen dabei nicht die Angaben im Nachhaltigkeitsbericht, sondern treten hinzu mit der Begründung, dass der Wortlaut ja heißt auch zu umfassen. Wir hatten uns seinerzeit darüber auch mal Gedanken gemacht, weil das so ein bisschen mit reinspielt in unsere Überlegung für den DRS20 in Bezug auf die Schnittstellen. Heißt also, die Verweisungsmöglichkeit auf Themen, die im Lagebericht, im Allgemeinen des Lagebericht stehen, typischerweise des Geschäftsmodells oder eben andere Sachen, und hatten uns überlegt, ob das vielleicht ein Problem dahingehend sein könnte. Wir hatten damit auch dazu auch mit dem BMJV auch einen Termin, hatten das da mal beleuchtet. Das ist insofern eine Sache gewesen, die im Referentenentwurf eben noch nicht drin stand, ne, und wir deswegen auch im Regierungsentwurf dann gleich unmittelbar das Gespräch mit dem BMJV gesucht haben. Das ist ja dann dazu nicht gekommen, dass dieses Gesetz dann weiter betrieben wurde, beziehungsweise zum Abschluss ist es nicht gekommen. Jetzt haben wir eben gesehen, das steht jetzt dort wieder drin, haben uns in der Geschäftsstelle dazu nochmal Gedanken gemacht und sind zu einer Ansicht gekommen, die ich jetzt dem Fachausschuss gerne mal vorstellen würde, weil das möglicherweise auch ein ganz guter Ausweg aus der Frage wäre, hat das irgendeinen Einfluss auf unsere Idee, in der es 20 die sogenannten Schnittstellen Berichtselemente anzusprechen. Wenn man sich das genau anguckt, dann jetzt hoffe ich, dass es hier weitergeht. Extra die Steuerung angefangen. Ja, genau. Wenn man sich mal anguckt, ne, sieht man, es gibt einmal die sogenannten Anforderungen zur Darstellung der Verbindung. ... soll bedeuten Verbindung zwischen Informationen, die im Nachhaltigkeitsbericht stehen, und im restlichen Teil des Lageberichts bzw. Jahresabschluss. Dazu gibt es in den ESRS eine entsprechende Umsetzung auch. Da steht eben, dass der Nachhaltigkeitsbericht auch Geldbeträge oder andere quantitative Datenpunkte, zum Beispiel Mitarbeiteranzahl ist ja nun kein monetärer Geldbetrag, aber das ist eben auch ein anderer Datenpunkt. Solche Angaben können dort drin sein, die entweder eine Aggregation oder eben auch ein Teil von Beträgen sind, die man auch im allgemeinen Teil des Lageberichts bzw. in den Financial Statements wiederfindet. Wenn das der Fall ist, ne, dann steht ein ESRS 1 drin. Dann soll im Nachhaltigkeitsbericht auf das konkrete Line-Item auch hingewiesen werden mit der Information dazu. Hier findet man diese Informationen, die wir im Nachhaltigkeitsbericht gegeben haben, auch im Jahres- bzw. Konzernabschluss. Und wenn man sich dann die Topical Standards anschaut, dann sieht man zum Beispiel in ESRS E1 dann bei der Angabe zu den Actions dann auch nochmal in der Textziffer 29c, dann kommt die konkrete Anforderung, dass dort eben, da geht es um die CapEx- und OPEX-Angaben, die mit den Actions, mit den Maßnahmen zum Klimaschutz verbunden sind oder zur Anpassung an den Klimawandel, dass man dann eben zum, ich sag mal, Relevant Line Item, also zur entsprechenden Position in Bilanz oder GOV oder im Anhang eben dann auch verweisen muss bzw. hinweisen muss. Das wäre sozusagen der eine Teil, die konkrete Anforderung als Pflichtangabe zur Darstellung der Verbindung zwischen Nachhaltigkeitsinformationen im Nachhaltigkeitsbericht und Bilanz bzw. Abschluss insgesamt. Wir haben darüber hinaus in ESRS, in den ESRS aber auch noch die Option zur Incorporation by Reference. Ne? Und das ist auch das altbekannte Beispiel. ESRS 1 Abschnitt 9.1 gibt eben die Möglichkeit, nicht nur auf die Financial Statements, das ist jetzt hier nur beispielhaft dargestellt, sondern eben auch noch auf andere Bestandteile der Unternehmensberichterstattung zu verweisen und den Inhalt dieser Quelle dann durch einen ersetzenden Verweis faktisch zum Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts werden zu lassen. Das betrifft eben, wie gesagt, nicht nur die Financial Statements, das kann zum Beispiel auch die Erklärung zur Unternehmensführung sein, das kann auch der Vergütungsbericht sein, der typischerweise ja auf der Webseite des Unternehmens ja dann veröffentlicht wird. So, und das ist eine Option, das ist keine Anforderung, ne, sondern das ist eine Möglichkeit, die, und so kann man in der Basis for Conclusions der EFRAG nachlesen, die zum Set 1 gefasst wurde, Diese Möglichkeit sollte gegeben werden, auch auf expliziten Hinweis der Europäischen Kommission im Standardsetzungsprozess, um zu verhindern oder um zu vermeiden, dass Unternehmen gezwungen sind, bestimmte Informationen eben auch redundant anzugeben. Ja, das heißt, das ist aber im Gegensatz zu dem, was wir vorher gesehen haben, eben keine Vorgabe, sondern eine Option. Und wenn man das sozusagen mal in die Waagschale wirft, dann könnte man sozusagen zu einer Einschätzung kommen, wo ich gerne mal in die Runde fragen würde, ob der gemeinsame Fachausschuss diese Einschätzung auch teilt. Man eben zu der Beobachtung kommt, sagt, okay, das, was in 19a Absatz 3 unter Absatz 3 steht, was eben auch die besagte Umsetzungsvorschlag im Handelsgesetz dann ist, das ist eine Pflicht zur Verweisung über Inhalte, die man im Nachhaltigkeitsbericht und auch in der Finanzberichterstattung hat. Und ein typisches Beispiel, was wir uns ausgedacht haben, das ist jetzt kein konkretes Beispiel. Ich höre irgendwo noch Nebengeräusche. Ein Beispiel ist, dass zum Beispiel im Nachhaltigkeitsbericht dann steht unter E2, wir hatten ein Kontaminierungsereignis, dafür muss der Boden saniert werden und für die Bodensanierung haben wir im Jahr 2000x eine Rückstellung von 5 Millionen Euro gebildet und dann wäre die Verweisung als Pflichtverweisung und das wäre dann charakterlich ein weiterführender Verweis, zum Beispiel siehe Detailangaben zu den sonstigen Rückstellungen und zum Rückstellungsspiegel im Anhang. Das wäre dann der Verweis auf den Jahresabschluss. Sodass wir der Ansicht sind, dass der Referentenentwurf mit der Formulierung, die wir auf der ersten Folie gesehen haben, ich blättere nochmal zurück, wenn das geht. Nee, Marco, kannst du das machen? Das kann ich nicht tun. Danke, genau. Also das, was wir oben sehen, ne, den Absatz 5 auf dem, aus dem Paragraph 289c und jetzt kannst du bitte wieder auf die Folie zurückgehen, wo ich gerade eben war, dass diese Vorgabe diese konkrete Verweisungspflicht aus der Richtlinie umsetzen muss, aber nicht notwendigerweise die in ESRS 1 Abschnitt 9 gegebene zusätzliche Option über ersetzende Verweise im Nachhaltigkeitsbericht tangiert, ja, weil das ist ein Wahlrecht. Und wir sind der Ansicht, dass diese Option durch Artikel 19a und so weiter durch die Umsetzung des HGB nicht begrenzt wird. Nichtsdestotrotz haben wir ein ganz leichtes Störgefühl mit dem Absatz in der Begründung zum Referentenentwurf, denn das kann man schon auch ein bisschen missverständlich verstehen. Aus unserer Sicht wäre da ein klärender Zusatz notwendig, der so sinngemäß lauten könnte, dass die zusätzlich in ESRS 1 gegebene Option zur Aufnahme von Informationen über ersetzende Verweise hiervon nicht berührt wird. Ich würde gern vom gemeinsamen Fachausschuss wissen, ob der GFA erstens unsere Interpretation teilt und auch den Vorschlag entsprechend der Stellungnahme darauf hinzuweisen, dass die Begründung an der Stelle missverständlich sein könnte. Danke.
Also eine Klarstellung, Thomas, eine ganz Klarstellung.
Eine Klarstellung, richtig, eine Klarstellung, genau.
Es hat auch aus dem Gespräch heraus keine Indikation gehabt, dass das absichtlich werden würde, sagen wir mal so, jetzt diese Option auszuhebeln, die jetzt in den, was das Thema Incorporational Reference angeht, sondern das ist eher, glaube ich, wie gesagt, wie man es nennen, juristischen Sichtweise, der ausschlaggebende Moment gewesen. Es ist jetzt keine Rückmeldung derzeit, Thomas.
Nee, ich sehe keine Rückmeldung, aber das Frau Fisbeck.
Ja, genau. Also wir sind auch genau darüber gestolpert, dass es jetzt eben diese Begrifflichkeit haben zu umfassen und gegenüber diesem gegebenenfalls in der CSRD, dass es für uns schon eine Verschärfung ist. Ich müsste mir jetzt Ihren Vorschlag nochmal genauer anschauen, das können wir vielleicht im Umlaufverfahren nochmal machen, aber grundsätzlich wären wir auch sehr dafür, dann nochmal das zu klären, dass das eben nicht zu einer verpflichtenden, also dass es da keine Angabepflicht herausgeht, und sondern grundsätzlich, dass es an mehreren Stellen so wirklich exakt der Wortlaut auch der CSRD übernommen wird. Also gegebenenfalls wird öfter mal ersetzt. Das ist so ein Grundtenor bei uns, und wir wären auch dafür, dass man an der Stelle nochmal eine Klärung sicherstellt, dass da nicht was anderes hineininterpretiert werden kann am Ende, wenn man da nur ein, zwei Worte austauscht.
Ja, und insbesondere eben auch, dass man da nicht das Gefühl bekommt, dass das Thema Incorporation by Reference damit erledigt wird. Na, das darf auf gar keinen Fall sein. Und das scheint uns auch aufgrund der Argumentationskette hier nicht gemeint zu sein. Na? Aber das, was in der Begründung steht, könnte zu Missverständnissen führen.
Ja,
ich glaube, der Techer war damals eher verwundert, dass das eine Konsequenz haben könnte in der Richtung. Also das war wichtig, die Klarstellung dann am Anregen, Thomas.
Ja. Ja. Okay. Danke. Dann Marco, Danny, können wir das so mitnehmen und glaube, dann können wir weitermachen.
Dann gebe ich, wenn ich mich richtig erinnere, gebe ich wieder an dich, Danny.
Das ist richtig. Okay, ich übernehme. Dann kommen wir zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises. Und hier ist es in § 315b HGB wie folgt. Ein Mutterunternehmen, bei dem die Voraussetzung für eine größenabhängige Befreiung gemäß § 293 Absatz 1, 2 und 4 nicht vorliegen, hat seinen Konzernlagebericht, um einen Konzernnachhaltigkeitsbericht zu erweitern. Was wir hier nach wie vor sehen, ist keine Berücksichtigung der Einbeziehungswahlrechte nach § 296 HGB, also in 315b wird nicht auf 296 HGB verwiesen. Das heißt dann zum Beispiel im Hinblick auf unwesentliche Tochterunternehmen nach § 296 Absatz 2 HGB. Und was auch eine Folge davon ist, und das haben wir hier mit beispielhaft mal mit § 291 HGB wiedergegeben, dass es separate Befreiungsregelungen für die konsolidierte Finanz- und für die konsolidierte Nachhaltigkeitsberichterstattung gibt. Das in der Kürze zur Abgrenzung des Konsolidierungskreises. Da können wir eine Folie weitergehen. Und auch das Thema hatten wir schon in unserer damaligen Stellungnahme zum Referentenentwurf adressiert. Gebe ich mal ganz kurz wieder. Erst hatten wir halt nochmal wiedergegeben, was in dem Referentenentwurf damals und heute zu finden ist. Nämlich, dass für die Definition der Berichtseinheit bzw. für den Konsolidierungskreis für die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Konzern auf § 315b HGB auf § 290 HGB abgestellt wird, aber halt nicht die Einbeziehungswahlrechte nach 296 HGB in Betracht gezogen werden. Und dass auch im damaligen wie im jetzigen Referentenentwurf mehrfach betont wird, dass ein bestimmtes Unternehmen zwar von den Anforderungen zur konsolidierten Finanzberichterstattung befreit sein kann, aber nicht automatisch gleichzeitig auch von den Anforderungen zur konsolidierten Nachhaltigkeitsberichterstattung befreit sein muss. Daraus hatten wir dann die Schlussfolgerung gezogen, dass zumindest möglich ist, dass eine Trennung der Konsolidierungskreise für die Finanz- und Nachhaltigkeitsberichterstattung angedacht ist. Und die Rückmeldung, die wir in der Stellungnahme daraufhin mitgegeben haben, war, dass das Berichtsobjekt für die Nachhaltigkeitsberichterstattung sich am Berichtsobjekt der Finanzberichterstattung, also im Konzernabschluss, im Konzernlagebericht ausrichten sollte und dass dies auch im Einklang mit unserem Verständnis nach der Vorgabe in ESRS 1 Textziffer 62 wäre, wo die Nachhaltigkeitserklärung für dieselbe berichtende Einheit gilt wie die Abschlüsse. Insofern nichts Neues, das war im damaligen Referentenentwurf, so im Regierungsentwurf und auch jetzt im neuen Referentenentwurf. Die Frage ist die gleiche wie zuvor, wollen wir das Thema wieder in der neuen Stellungnahme adressieren und wollen wir die gleichen Punkte wieder mitgeben, wie wir in der damaligen Stellungnahme mitgegeben haben. Jens Berger, gerne.
Ja, danke. Also ich stimme Ihnen zu, das wieder aufzunehmen, vor allem auch nochmal vor dem Hintergrund, dass in der ESRS-Bearbeitung ja nochmal stärker hervorgehoben werden soll, diese Konsistenz des Konsolidierungskreises ein Stück weit. Von daher hat man auch nochmal guten Anker, den Punkt nochmal hervorzuheben, weil ich glaube, es wird mehrfach betont, es scheint ja Absicht zu sein, das kann man ja jetzt nicht mal heute versehen abtun, aber ich glaube, das sollte man durchaus nochmal hervorheben.
Okay, vielen Dank. Nächste Wortmeldung gerne, Herr Theiler. Ich sehe den Namen immer so schlecht, sorry.
Wir sollten das wirklich deutlich hervorheben. Ich stimme dem Jens Berger zu. Also mit Werbe, denn wir haben ja gerade etwa gelesen, dass beispielsweise Verweise zur Finanzberichterstattung vom Nachhaltigkeitsbericht nicht auszuschließen sind oder gefordert werden. Und das macht ja überhaupt nur Sinn, wenn die beiden Berichtskreise aufeinander abgestimmt sind. Also den Punkt würde ich vielleicht an dieser Stelle hier nochmal aufgreifen, um das Thema nochmal deutlicher zu machen.
Vielen Dank. Nicht wundern, ich notiere nebenbei mal. Okay, was ich habe, sind zwei positive Rückmeldungen, das nochmal aufzunehmen, den Punkt, und ergänzen um das Thema Verweise. Okay, vielen Dank. Gibt es aus den Reihen des GFA weitere Rückmeldungen zu dem Punkt? Ich sehe nur zögerliches Nicken in den anderen kleinen Kacheln, die ich sehen kann. Okay, dann nehmen wir das so mit und das wird sich auch so im Entwurf für die Stellungnahme dann wiederfinden. Christian Fink, ja, gerne.
Also nicht zu dem Punkt, aber da wir ja jetzt quasi aus diesem Gesamtkonstrukt, Konsolidierungskreis, Anwendungsbereich und so weiter rauskommen. Ich habe mir nochmal die Konzernbefreiungsregelungen anguckt, beziehungsweise insgesamt die Befreiungsregelungen. Und wir hatten ja beim letzten Mal schon die Diskussion, ob es denn unter dem Wortlaut des alten Regierungsentwurfs, und meines Erachtens ist der Wortlaut derselbe im jetzigen Referentenentwurf, möglich ist, dass ein freiwilliger Konzernnachhaltigkeitsbericht einer Publizitätsgesetzgesellschaft auch wirklich befreiende Wirkung hat. Und da gab es ja auch seitens des IDW durchaus Zweifel. Also wenn dann quasi eine große Kommanditgesellschaft beispielsweise, die Konzernmuttergesellschaft ist, einen freiwilligen Konzernnachhaltigkeitsbericht erstellt, dass der dann für die drunter hängenden Teilkonzerne gegebenenfalls bei gegebenem Gesetzeswortlaut keine befreiende Wirkung hat. Das war geschlussfolgert aus 289b Absatz 2. Und jetzt lass mich lügen, ich glaube Nummer 2 oder Nummer 3. Und da wir den gleichen Gesetzeswortlaut haben, wie er vorgeschlagen war im letzten Regierungsentwurf, gehe ich davon aus, dass das Problem weiter besteht. Also ich glaube, dass wir insbesondere den großen Familienunternehmen damit keine Freude bereiten würden, wenn diese Diskussion dann tatsächlich so ausschlägt, dass ein freiwilliger Konzernnachhaltigkeitsbericht keine befreiende Wirkung haben könnte. Denn wir haben ein paar so große Familiengesellschaften, bei denen eben die Mutter eine KG oder ähnliches ist. Das vielleicht nur nochmal zur Ergänzung, weil die Diskussion steht weiter im Raum.
Okay, vielen, vielen Dank. Ich habe versucht, alles zu notieren. Wenn wir das in die Stellungnahme mit aufnehmen, würde ich dich an der Stelle bitten, vielleicht nochmal mit Scham im Auge drauf zu gucken. Vielen Dank. Ja, Sven.
Noch eine Anmerkung zu der, also der vorhergehenden Folie. Ich weiß jetzt nicht mehr aus dem Kopf, wie wir das in der alten Stellungnahme dann konkret verarbeitet haben. Ich war jetzt auch nur ein bisschen irritiert, weil das ja noch zwei Punkte sind, die wir hier ansprechen. Also wenn ich höre Konsolidierungskreis, dann assoziiere ich das mit, okay, welche Tochterunternehmen, also was ist überhaupt ein Tochterunternehmen und welche Tochterunternehmen werden dann in meine Berichterstattung einbezogen? Und dazu rekurriert ja hier auch 296 und so. Da geht es ja genau um die Frage, gibt es gewisse Erleichterungen oder Fälle, wo Tochterunternehmen gegebenenfalls dann rausfallen. Das ist Konsolidierungskreis. Die 291er Regelung und auch die ersten zwei, glaube ich, Bullet Points auf der Folie davor, das ist ja noch ein ganz anderer Punkt. Das ist ja die Frage, wer muss eine Nachhaltigkeitsberichterstattung selber machen und ist davon befreit. Das ist ja 291. Und da müssen wir, glaube ich, ein bisschen gucken, dass wir die beiden Punkte sauber nochmal adressieren, weil das sind zwei unterschiedliche Dinge. Die kommen natürlich ein Stück weit zusammen und das war, glaube ich, auch ein Teil der Diskussion. Die kommen natürlich dann zusammen, wenn jemand sagt, oh, ich bin ein Tochterunternehmen, ich bin aufgrund einer der Befreiungen nicht einbezogen und rekurriert daraus für mich selbst eine Berichterstattungspflicht, ja oder nein. Das war ja noch dann, wo diese beiden Punkte tatsächlich auch nochmal ineinander wirken und da gab es ja meines Erachtens auch ein Stück weit Diskussion, wer ist denn dann jetzt zum Beispiel über 291 tatsächlich auch befreit, selber Bericht zu erstatten. Und das ist nur mal so ein Hinweis, also zumindest aus den Folien heraus fand ich es ein bisschen noch vielleicht ein bisschen verwirrend oder vielleicht so der Hinweis, dass wir da nochmal gucken, ob das wirklich klar wird, weil 291 und 296 sind, wie gesagt, das sind ja zwei Paar Schuhe meines Erachtens.
Danke, Sven. Wir gucken nochmal die Stellungnahme. Ich glaube, wir hatten das damals au Blog zurückgemeldet. Das war ein sehr langer Absatz, ich müsste da nochmal reingucken, aber es ist notiert. Thomas hat noch eine Rückmeldung.
Ja, danke, Danny. Zu dem, was du sagtest, Sven, ich glaube, es gibt noch eine andere Verbindung, aber da kann ich falsch liegen, aber vielleicht kannst du das besser beurteilen. Meine Idee, die ich im Kopf habe, ist die, dass wenn ein Mutterunternehmen zwar ein Tochter- oder Zweitochterunternehmen hat, die aber aufgrund des 296 HGB nicht einbezogen sind, dann wird es keinen Konzernabschluss geben. Ja, und da spielt das ja auch eine Rolle dann in dem Fall. Das heißt, ich habe zwei Tochterunternehmen, die sind aber nur aufgrund 296 nicht einbezugspflichtig für den Konzernabschluss. Und dann habe ich eine den potenziellen Rückschluss auf den anzulegenden Kreis der in den Nachhaltigkeitsbericht als Own Operations einbezogenen Unternehmen.
Genau, absolut richtig. Das ist ein weiterer Punkt, aber es ist auch wieder der Punkt, dass du erstmal sozusagen diese beiden Fakten getrennt eruierst und dann guckst, okay, was ist die Konsequenz, wenn sie ineinander greifen? Und ich war insbesondere deshalb so ein bisschen irritiert, weil die Seite 133, die ihr hier ja auch zu Recht angesprochen habt, die geht ja auch auf die Aufstellungspflichten zurück. Ne? Also wer muss selber einen Bericht erstatten in 291, die Erläuterung, und sagt dann ja zu Recht, naja, wenn ich halt 29 oder 29a bin, dann fällt halt nur das eine im Zweifel weg. Das ist für mich ganz klar. Da geht es um, wer muss selber sozusagen Nachhaltigkeitsberichterstattung machen und nicht um die Frage der Einbeziehung oder Nicht-Einbeziehung etwaiger Töchter. Also das nur so als Hinweis. Ich fand es aus den Folien heraus jetzt ein bisschen schwierig. Wie gesagt, müssen wir nochmal gucken, ob es in der Stellungnahme vielleicht war es da auch klarer verarbeitet. Das kann gut sein. Ne?
Okay, ist notiert. Vielen Dank. Genau, Marco. Dann gehen wir weiter zum ESA als Aufschlag.
Genau. Nehmen wir GEOS Aspekt auf. ESA als sogenannte Aufstellungslösung. Also man muss erstmal feststellen, Vergleich zum Referententwurf vom letzten Jahr und Regierungsentwurf zu diesem Jahr, ist ja eine Aufstellungslösung nichts geändert im Hinblick auf den Nachhaltigkeitsbericht. Hier nochmal ein kurzer Recap. Also nach den Vorschlägen für eine Vorschrift zum Format der Elektronen oder der Nachhaltigkeitsberichterstattung wird hier für auf Einzelebene, gibt es hier den Paragraphen 289g HGB, der sagt, eine Kapitalgesellschaft, die ihren Lagebericht gemäß 289b um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erweitern hat, hat automatisch den Lagebericht in dem ESE-Format aufzustellen, dahinter hinaus dann auch noch elektronisch auszuzeichnen, laut in den Vorschriften der ESE-Verordnung bzw. dem ESE-RTS dann. Und es gibt noch eine Verordnungsermächtigung des BMJV, um die Vorschriften zur Auszeichnung zu konkretisieren. Warum? Weil die ESE-Verordnung bisher noch nicht geändert wurde. Das heißt, der darin enthaltene ESE-RTS bezieht sich derzeit zumindest noch nur auf die elektronische Finanzberichterstattung, noch nicht auf die elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung, die erstmal dieses Jahr eine Konsultation abgeschlossen hat, ist jetzt hier auch eine Stellungnahme übergeben, wo erste Vorschläge für die elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung enthalten waren. Die ESMA ist davon ausgegangen, dass dann die ESE-Verordnung final wahrscheinlich in 2026 geändert wird, womit dann auch das BMJV mittels Verordnungsermächtigung auf konkrete Vorschriften zur Auszeichnung verweisen könnte. Aber erstmal dieses aufzustellen, das steht jetzt schon drin. Und interessant in der Begründung zu dieser Vorschrift zum Format steht auch noch, zur richtlinienkonformen Umsetzung dieser Anforderung wird die sogenannte Aufstellungslösung implementiert. Eine Fortführung der bisherigen Offenlegungslösung wäre nicht richtlinienkonform möglich. Und es gibt sehr ähnliche Vorschriften zum Konzernlagebericht, die habe ich Ihnen hier nicht nochmal auf die Folien gebracht. Und diesen Aspekt haben wir selbstverständlich im letzten Jahr schon in der DSC-Stellungnahme gewidmet. Aber auch das DSC hat in den Jahren davor auch immer wieder, auch als damals die Vorschriften mit neuen Vorschriften der Transparenzrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt wurden, sich da auch für die sogenannte Offenlegungslösung aufgesprochen. Also an sich ein alter Aspekt, der sich immer wieder hier durchzieht, auch diese Diskussion. In unserer Stellungnahme vom letzten Jahr haben wir die sogenannte Aufstellungslösung halt abgelehnt, mit diversen Argumentationen. Also diese Intention der Aufstellungslösung im Referentenentwurf, das war der Hauptinhalt unserer Stellungnahme im letzten Jahr, muss man mal so auch feststellen. Genau, wir hatten da verschiedene Argumente aufgeführt, was die Nachteile einer Aufstellungslösung wären. Das würden wir auch in diesem Jahr wieder alles übernehmen. Das würde ich jetzt auch nicht wieder aufnehmen. Interessant finde ich aber, was sich verändert hat gegenüber dem Referentenentwurf und Regierungswurf vom letzten Jahr und was das BMJV ja auch schon heute geäußert hat, dass der Referentenentwurf ja bereits teilweise Vorschläge der EU-Kommission von dieser Änderungsrichtlinie 81, so genannt, Substance Proposal, bereits umsetzt. Da komme ich später noch dazu, nämlich in so eine sogenannte 1000-Mitarbeiter-Schwelle. Und hier die Überlegung, nur die Überlegung, und da freue ich mich auf Ihre Rückmeldung, könnte ja hier sein, ja Moment mal, also dieses Substance Proposal hat auch Änderungen im Hinblick auf die elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung enthalten. Als wir diese Änderungen im Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung diskutiert waren, kamen wir zum Schluss, was diese Änderungen jetzt eigentlich wirklich bewirken sollen, was da die Absicht ist, so wirklich klar ist es nicht. Aber unter Umständen könnte eine Offenlegungslösung dadurch die Änderung dieser Änderungsrichtlinie 81 intendiert sein. Warum? Wenn man sich jetzt anguckt, das sind jetzt die Vorschläge, wie sie in der Änderungsrichtlinie drin sind oder die halt von der Europäischen Kommission so veröffentlicht wurden und auch mittlerweile vom Rat angenommen wurden, also der Rat in seiner Position diese Vorschriften 1:1 übernommen. Da steht immer noch in Artikel 29d zum Format der elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung das Wort prepare. Okay. Und es steht ein Satz hinten dran, until such rules on the marking up are adopted by way of delegated regulation undertaking shall not be required to mark up the sustainability reporting. Also hier nur eine Erleichterung im Hinblick auf die Auszeichnungspflicht, aber nicht auf diese Verpflichtung im XHTML-Format bzw. im ESEF aufzustellen bzw. zu preparen. Und für Konzernrechnungslegung steht es genauso da auf der linken Seite im 29d und auf der rechten Seite sind jetzt die Pflichten der Unternehmensorgane. Da gab es Änderungen, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurden. Da steht immer noch, dass die gewisse Dokumente are drawn up and published. Also hier drawn up, published, im Gegensatz zu prepare, in accordance with requirements of der ESEF-Verordnung und Artikel 29d, obwohl wir ja gerade gesagt haben, 29d steht immer noch prepare, okay, den Management Report, in den Consolidated Management Report, inklusive des Nachhaltigkeitsberichts. Und ganz interessant, in einem zweiten Unterabsatz steht, by way of delegation from subparagraph 1, Member States shall ensure that the members of the administrative management and supervisory bodies of an undertaking acting within their competences assigned by them by national law do not have collective responsibility for ensuring that the management report of consolidated management, where applicable, is prepared in accordance with Article 29d. Also diese Unternehmensorgane sollen dann irgendwie doch nicht dafür verantwortlich sein, dass der Lagebericht bzw. Konzernlagebericht nach 29d, also im ESEF, prepared ist. Wie gesagt, wäre auch in der Diskussion mit Ihnen bzw. mit dem Fachausschuss Nachhaltigkeitsberichterstattung dann auch so ein paar Fragezeichen, ist damit jetzt irgendwie eine Offenlegungslösung intentiert oder nicht? Es gibt immer noch prepare, aber irgendwie wird jetzt auch von drawn up und published gesprochen in Hinsicht auf die Pflicht der Unternehmensorgane und Mitgliedstaaten können ja auch im abweichen vom Rechtstext und auch sagen, dass Unternehmensorgane halt nicht für dieses Prepare verantwortlich sind im ESEF. Genau. Und erstmal dahingehend, das wäre halt tatsächlich eine Veränderung im Gegensatz zum letzten Jahr und womöglich ein neues Argument, um zu sagen, Moment mal, die Europäische Kommission erlaubt doch mit diesem Content Proposal vermutlich eine Offenlegungslösung. Wenn das wirklich so ist und die Europäische Kommission und der Rat das halt in ihren Dokumenten haben, dann ist das genauso sicher oder genauso unsicher wie die 1000-Mitarbeiter-Schwelle, die schon im Referentenentwurf berücksichtigt würde. Also kann man doch mit dem gleichen Argument auch sagen, bitte versuch eine Offenlegungslösung oder bitte eruier, lieber Gesetzgeber, nochmal die Offenlegungslösung tatsächlich für Zwecke der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu ermöglichen. Ein zweiter Punkt, der uns aufgefallen ist, sind die Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich dieser Formatvorschriften. Hier wird gesagt, wieder im Hinblick erstmal auf die Einzelrechnungslegung und für Konzernrechnungslegung, das heißt Konzernbericht, gibt es eine sehr ähnliche Regelung. Dieser Paragraph 289g zum Format in der jeweils geltenden Fassung ist erstmals anzuwenden auf Unterlagen der Einzelrechnung für ein ab dem 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahr. Das heißt noch nicht für das laufende Geschäftsjahr. Interessant ist auch hier, es gab ja auch eine Änderung bzw. einen neuen Aspekt seit letztem Jahr. Es gab nämlich eine Klarstellung der Europäischen Kommission zu CSRD. Das ist die sogenannte Frage 38 der Bekanntmachung. Wie gesagt, habe ich Ihnen zitiert. Und da sagt die Europäische Kommission eigentlich im Hinblick nur auf die Auszeichnung, da die Nachhaltigkeitserklärung erst dann maschinenlesbar wird, wenn sie sowohl ein XHTML-Dokument vorliegt, als auch mit einer digitalen Taxonomie ausgezeichnet wird, sind die Unternehmen bis zum Erlass der digitalen Taxonomie, jetzt ist interessant, auch nicht dazu verpflichtet, den Lagebericht im XHTML-Format zu erstellen. Also die Europäische Kommission hat sich hier geäußert und gesagt, ja Moment mal, unabhängig von den Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich der CSRD, sollen Unternehmen erst zur Auszeichnung, aber auch im Hinblick auf das XHTML-Format und auch im Hinblick auf die, wohlgemerkt, Erstellung in der deutschen Sprachversion, nicht der Aufstellung, dazu verpflichtet werden, sobald die Europäische Kommission diese Änderung der ESEF-Verordnung erlassen hat. Also hier steht ein bisschen kryptisch, Erlass der digitalen Taxonomie. Ja, die wird erlassen, aber die ist halt Bestandteil des ESEF-RTS, der wiederum geändert wird durch Änderung der ESEF-Verordnung. Also wir haben hier halt, wie gesagt, zwei Aspekte. Einmal zum zeitlichen Anwendungsbereich, der in einem Referentenentwurf ein festes Datum hat, während die Europäische Kommission sagt, nee, wartet mal auf den Erlass zur Änderung der ESEF-Verordnung. Und wir dann diesen Aspekt der Aufstellungs- versus Offenlegungslösung, wo ein neueres Argument sein könnte, lieber Gesetzgeber, schau dir nochmal die Änderungsrichtlinie 81 bzw. das Content Proposal an. Da ist vielleicht unserer Lesart her, also würde mich auch Ihre Meinung interessieren, da ist doch eine Offenlegungslösung intendiert, die hat sowohl die Europäische Kommission vorgeschlagen, als auch der Rat hat das in seiner Position so festgeschrieben, das ist genauso sicher oder unsicher wie die 1000-Mitarbeiterstelle, also kann das doch hier im Referentenentwurf beziehungsweise dann im kommenden Regierungsentwurf auch eingearbeitet werden. Hierzu Rückmeldungen gerne, auf diese zwei Aspekte, die ich im Hinblick auf die Formatvorschriften jetzt hier Ihnen noch erläutert habe. Sonst könnten wir auch die Stellungnahme wie letztes Jahr mit den gleichen Argumenten halt wieder versenden. Die alten Argumente vom letzten Jahr sind immer noch valide, muss ich dazu sagen. Sie haben nur letztes Jahr nicht zum Erfolg geführt. Herr Ebel.
Genau, also vielen Dank. Also ich finde das nachvollziehbar und gut, die beiden Aspekte. Ich würde aber die alten Argumente auf jeden Fall auch nochmal bringen. Ja, also und dann ergänzen. Und ich hätte vielleicht noch eine Frage, weil ich bin, war ehrlicherweise also von dem Punkt sehr überrascht, weil ich eigentlich den Eindruck hatte, dass mit der Befassung des Referentenentwurfs letztes Jahr und der Diskussion, die es um die Aufstellungslösung da gab, war eigentlich letztes Jahr weiter war in der Form, dass man dann, glaube ich, zum Schluss gekommen wäre, dass es in Richtung Offenlegungslösung ging. Also mich wundert, dass das jetzt dann in dem aktuellen Referentenentwurf wieder genauso drinsteht, obwohl ich eigentlich gedacht hätte, dass die Diskussion außenrum das eigentlich schon weitergetrieben hätte. Jetzt weiß ich nicht, gibt's dazu Beobachtungen? Also oder ist mein Eindruck da vom letzten Jahr falsch gewesen? Da gab es ja viele Befassungen drumherum, wo ich eben mitgenommen hätte, man hätte das Thema eigentlich letztes Jahr geklärt, wenn der Referentenentwurf dann so umgesetzt worden wäre.
Ich habe die Frage jetzt in die Runde gerichtet, sonst gerne Sven.
Ja, also mag vielleicht erstmal von der Dramaturgie das einfach, das kommt natürlich darauf an, welche Instanz du fragst. Also aus Sicht des Ministeriums und aus Sicht des Referentenentwurfs und auch aus Sicht des Regierungsentwurfs haben wir ja keine andere Formulierung gesehen als das, was wir jetzt haben. Die Diskussion, das nochmal anzugehen, die kam ja im parlamentarischen Verfahren deutlich später und insbesondere im Rechtsausschuss. Da war es in der Tat so, dass wir ja schon, dass die Diskussion schon einen gewissen Reifegrad hatte, dass da, glaube ich, eine hohe Awareness bestand, dass das eine nicht praktikable Vorgehensweise wäre und man doch vielleicht eher bei der alten Lösung bleiben sollte. Aber das ist nichts, was auf Ebene Referenten und auch nicht auf Ebene des Regierungsentwurfs damals vorgesehen war. Deswegen überrascht es mich eigentlich nicht, dass man jetzt hier in der Argumentation, auch wenn man sich die Begründung anliegt, so ein bisschen, ich sag mal, der Linie dieses Vorschlags erstmal treu bleibt, was natürlich eine logische Konsequenz ist, wenn ich der Meinung wäre, dass das die einzig richtige Umsetzung im Rahmen der Richtlinie ist, wo wir ja ein deutliches Fragezeichen dran machen, ob das so ist. Aber dann komme ich natürlich hier zu dem Schluss. Insofern aus Sicht, sag ich mal, des Referentenentwurfs ist es erstmal eigentlich konsequent. Trotzdem ist es natürlich schade, dass, ich sag mal, nicht nur unsere Bedenken, aber auch diese ganzen Diskussionen, die das Gesetzgebungsverfahren letztes Jahr ja schon durchgemacht hatte, dass die offenbar nicht aufgegriffen worden sind in den neuen Vorschlag. Ne?
Aber wer, vielleicht um das mal aufzugreifen, also ich meine, wäre das nicht vielleicht noch ein drittes Element neben den inhaltlichen Aspekten vom letzten Jahr, den jetzt hier als drittes Element dann schon auch nochmal anzuführen, dass eigentlich in der Befassung im letzten Jahr da schon weitergehende Klärung betrieben wurde und dass man es eigentlich schade bisher unglücklich findet, dass das jetzt bei dem neuen Referentenentwurf nicht aufgegriffen wurde. Also dass man aktiv auch nochmal, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie öffentlich das Ganze war, aber schon eigentlich auf den Reifegrad dieser Diskussion, wie du das nennst, im letzten Jahr auch nochmal jetzt in der Kommentierung eingeht.
Ja, also ich bin jetzt ein bisschen, das kann ich jetzt auch noch nicht beantworten, was da als Protokolllage öffentlich ist, auf das wir uns beziehen können. Also insbesondere aus dem Rechtsausschuss, das war ja so ein bisschen der letzte Ankerpunkt sozusagen, bevor dann das Verfahren ja leider nicht weitergeführt wurde. Also das kann man, glaube ich, denke ich, nochmal schauen, ob wir da konkrete, ich sag mal, Referenzen haben, die wir bedienen können. Aber ich glaube, also grundsätzlich, glaube ich, sollte man das schon machen. Ich würde auch auf jeden Fall die ganzen materiellen Argumente nochmal bringen, weil wir, also ist ja jetzt ohnehin so von der Systematik, alle Dinge, die, es ist ein neues Verfahren, alle Dinge, die valide waren, die sollte man, glaube ich, auch nochmal bringen. Ich habe auch zwei Ergänzungen. Das eine ist eigentlich das, was jetzt hier auch schon steht. Ich würde es wahrscheinlich ein bisschen anders formulieren, weil, also diese neue Formulierung, du hast es ja angezeigt, Marco, in der Richtlinie, zu der Idee, irgendwie jetzt eine vermeintliche Offenlegungslösung da unterzubringen. Diese Formulierung versteht ja kein Mensch. Und ich weiß, das haben ja schon diverse Verbände auch versucht, inklusive ihrer Rechtsabteilung, da Licht ins Dunkel zu bringen. Was will einem der Autor damit jetzt konkret sagen, dass jetzt gar keiner mehr verantwortlich ist für die Aufstellung eines Abschlusses? Das scheint ja offenbar nicht die Botschaft zu sein. Kann es ja nicht sein, aber was genau will ich nur sagen, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig rauszulesen. Ich glaube aber, was man auf jeden Fall machen sollte, ist, wenn man ein Stück weit sagt, naja, also es ist jetzt ohnehin nach der Q&A der Kommission und auch nach dem gesetzlichen Vorschlag, den wir jetzt haben, eine Verschiebung um ein Jahr geplant, plus, dass es eben diese Diskussion im Rahmen des Omnibus auch noch gibt. Und wenn ich diese ganze Gemengelage als Unsicherheit mal nehme, ist es dann nicht ohnehin, sagen wir mal, opportun und geschickter, auf dem Status quo einfach erstmal zu bleiben. Also ich finde es schon schwierig zu sagen, jetzt machen wir quasi für 2026 eine Lösung, die mutmaßlich durch das, was auch immer hier zu interpretieren ist, aus der Formulierung sich wieder verändert. Vielleicht schon 26, vielleicht dann erst für 27, mal schauen. Aber das bringt natürlich auch eine Menge Unruhe ins System. Das würde ich auf jeden Fall so oder so aufgreifen zu sagen, also unter den ganzen Vorzeichen und die Diskussion, die wir davor mit den inhaltlichen Argumenten bringen, dann zu sagen, kann man nicht einfach beim Status quo bleiben, und das ist ja auch das, was wir unterm Strich vorschlagen. Und zweiter Punkt, der jetzt noch nicht drin ist, den können wir jetzt auch im Rahmen der Stellungnahme nicht leisten, aber wir haben natürlich jetzt auch so ein bisschen die Gnade der späten Geburt. Und mittlerweile hätte ich ja gedacht, müsste es ja eigentlich schon eine gute Empirie geben, wie denn andere Länder das jetzt umgesetzt haben, auch diese neue Regelung. Das war ja vorher immer noch so ein bisschen unser Argument, naja, wir haben bislang nur das alte ESAF nach Transparenzrichtlinie. Jetzt aber, bis auf die paar Spätzünder wie Deutschland, alle anderen haben ja irgendeine Regelung gefunden national. Und da wäre auch meine Vermutung, dass das eben nicht so eindeutig ist, wie das in der Begründung hier dargestellt wird, sondern vielleicht sich auch deutlich weiter aufgespannt. Und das ist jetzt eine Erkenntnis, die wir vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr noch nicht hätten haben können, aber von heute gesehen wäre das sicherlich nochmal ein Impuls zu gucken, gibt es denn jetzt da eigentlich Vergleiche aus anderen Mitgliedstaaten. Das ist jetzt nichts, was wir bis Ende der Woche so ad hoc vielleicht kitten können, es sei denn, jemand hat ein, zwei gute Beispiele, aber ich glaube, grundsätzlich wäre das schon eine Frage, die sich jetzt natürlich ein Stück weit aufdrängt und die ich auf jeden Fall im Rahmen des weiteren Verfahrens auch nochmal ein Stück weit vorbringen würde, zu sagen, was haben denn andere gemacht und wenn andere eben auch andere Lösungen gefunden haben, dann wäre das ein Indikator dafür, also so eng, wie die Gesetzesbegründung hier formuliert ist mit der Richtlinienkonformität, so eng ist es offenbar tatsächlich gar nicht.
Aber ist das nicht ein Thema jetzt nicht für die Stellungnahme, Sven, sondern eher für das weitere Verfahren, ne? Dass wir da nochmal was
genau,
da rein...
Hab ich ja gesagt, ja. Genau. Mhm. Ja. Genau.
Also wir müssen jetzt, genau. Haben wir genug Rückmeldungen jetzt zu dem Punkt?
Ja, vielen Dank, hat fleißig mitgeschrieben. Entschuldigung, war gerade noch beschäftigt.
Genau, und dann das mit der Geschichte, mit was wir schon im parlamentarischen Verfahren gesehen haben, das war ja nach dem Regierungsentwurf, wie Sven auch gesagt hat, dass letztendlich diese Sachen erst später reinkommen. Und ich hatte den Techer zumindest heute Morgen so verstanden, dass die im Grunde in den Regierungsentwurf nochmal reingeschaut hat und diese ganzen weiteren Schritte wahrscheinlich alle außen vor gelassen haben dann. Ne?
Zum weiteren Thema Taxonomieangaben im Nachhaltigkeitsbericht.
Also nach EU-Recht. Also, ja. Eine kurze Frage. Wir haben jetzt 24, schaffen wir das in 5 Minuten oder wenn wir noch eine Pause dann haben? Oder müssen wir
dann vielleicht können wir den Punkt auch noch fertig machen und dann die Pause.
Okay, gut.
Taxonomieangaben im Nachhaltigkeitsbericht. Also nach geltendem EU-Recht sind solche Unternehmen, die zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, auch dazu verpflichtet, Taxonomieangaben zu berichten. Das kommt auch so aus den Vorschriften der CSRD heraus, allerdings nicht nach den Vorschriften zum eigentlichen Nachhaltigkeitsbericht in 289b im Referentenentwurf und auch nicht in den entsprechenden Vorschriften zum Konzernanlagebericht, sondern eher in den Vorschriften zur Prüfung, zum Format und den anderen Vorschriften. Also an sich für Anwender, die sich mit dem Thema vertraut gemacht haben, Nachhaltigkeitsberichterstattung und die vor allen Dingen schon Taxonomieangaben berichtet haben, ist das jetzt auch keine große Überraschung und kein großes Thema. Allerdings haben wir im letzten Jahr gesagt, ja, also wenn wir so gerade in unseren Vorträgen mit Verbänden reden, also gerade für erstmals zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtete Unternehmen, erscheint zumindest ein Hinweis hilfreich, dass solche Unternehmen, die zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den ECS verpflichtet wären, diese auch zur Berichterstattung der Taxonomieangaben verpflichtet sind. Grundsätzlich, das ist erstmal der Status quo. Und so einen Hinweis könnte man halt ganz gut in der Gesetzesbegründung nochmal aufnehmen. Das wäre sicherlich eine Hilfe, ist auch nicht kriegsentscheidend. Was uns aber seit letztem Jahr auch noch öfter zugetragen wurde, ist, dass es in der Praxis durchaus auch zu Fragen kam, wie ist das denn mit der Pflicht zur Berichterstattung der Taxonomieangaben, wenn man denn nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet ist oder freiwillig die ECRS anwendet. Und unsere Auffassung war auch schon im letzten Jahr, das kam in unserer Stellungnahme auch schon raus, allerdings anscheinend nicht so klar wie gedacht und das war halt auch nicht ein Hauptaspekt unserer Stellungnahme vom letzten Jahr, könnte aber in diesem Jahr noch klärend aufgenommen werden, dass nämlich solche Unternehmen, die entweder freiwillig die ECRS anwenden oder solche Unternehmen, die nur nach deutschem Recht, nicht in Umsetzung von EU-Recht, zur ECRS-Anwendung verpflichtet wären, nicht zur Taxonomieberichterstattung verpflichtet sind. Und der Gesetzgeber könnte das halt in der Begründung aufnehmen. Woher kommt diese Schlussfolgerung? Also da gab es halt Diskussionen und eigentlich, was wir gesehen haben, diese Interpretation, wenn wir uns mit Verbänden auseinander oder gesprochen haben, oder auch mit Prüfern. Das war eigentlich war auch nie groß diskutiert. Da wurde immer gesagt, es gibt zwar diesen Hinweis in den ECRS, besonders in ECRS 1, Textziffer 113, dass Unternehmen, die verpflichtet sind, Taxonomieangaben zu berichten, sind auch gleichzeitig verpflichtet, diese Taxonomieangaben in den Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen. Aber die ECRS verpflichten halt kein Unternehmen zur Berichterstattung der Taxonomieangaben. Das ist lediglich eine Vorschrift zu sagen, wenn Unternehmen zu Berichterstattung der Taxonomieangaben verpflichtet ist, nimmt das bitte im Nachhaltigkeitsbericht auf. So, und jetzt das Unternehmen, die freiwillig nach den ECRS berichten oder aufgrund von deutschem Recht verpflichtet werden, sollten, die berichten dann halt nach ESRS, in welcher freiwilligen Basis auch immer, aber sie sollten halt nicht darauf dazu verpflichtet werden, automatisch auch Taxonomieangaben zu berichten. Und warum? Naja, da gibt es auch eine Argumentationshilfe, die inhaltlich noch valide ist, sich aber noch auf altes Recht nach NFDA bezieht, nämlich die Frage 1 der Bekanntmachung 2022 C385081. Und wir dachten halt, dass so ein Hinweis könnte man durchaus nochmal aufnehmen. Also A, dass der Gesetzgeber sagt, Unternehmen, die in Umsetzung von EU-Recht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, müssen halt auch Taxonomieangaben erstellen. Und B, wer freiwillig nach ESRS berichtet oder nur aufgrund von deutschem Recht zur Anwendung der ESRS im Kontext der Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet wird, der ist nicht automatisch verpflichtet, Taxonomieangaben zu berichten. Und dass das einfach eine Hilfe wäre für Unternehmen, die entweder erstmal zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden oder sich überlegen, die ESRS freiwillig anzuwenden. Martin.
Ja, empfehle ich dringend, das nochmal aufzunehmen, weil eben haben wir ja auch noch über diesen Punkt der Förderbankenausnahme gesprochen. Und da gibt es dann durchaus Diskussionen, ob es denn diese Ausnahme auch die Befreiung von der Taxonomieberichterstattung erfasst. Ich meine ja, obgleich es dann, glaube ich, auch wieder Ausnahmen geben kann, wenn ich Green Bonds begebe, dass ich dann trotzdem Taxonomieberichterstattung machen soll.
Genau, das wäre dann ein anderes Thema, ja.
Wäre dann irgendwie im Prinzip nochmal ein anderes Thema, aber das jetzt erstmal auf die Verpflichtung und dass es in der Befreiung dann eine Taxonomiepflicht noch geben könnte, um das ganze Set zu erfüllen, würde ich nicht sehen, aber irgendwie eine Klarstellung im Bericht, in der Begründung kann da auf jeden Fall nicht schaden.
Dann die
kann er gegebenenfalls auch nochmal was zuliefern, auch irgendwie eben über dieses Förderbankenbefreiungsthema, wo wir eben gesprochen hatten.
Gerne. Also ich glaube, unsere Stellung sollte dann rauskommen, eventuell könnten Förderbanken halt auch zur Verpflichtung der Taxonomieangaben, also zur Berichterstattung der Taxonomieangaben verpflichtet sein. Aber das sollte dann halt im Kontext der Taxonomieverordnung oder anderer Vorschriften des EU Green Bond Standards eruiert werden. Und nicht pauschal im Hinblick auf die Umsetzung der CSRD. So, dann haben wir noch eine weitere Handmeldung, bitte.
Genau. Eine Klarstellung ist da auch an der Stelle, glaube ich, wieder wichtig. Ich würde sogar noch bei dem ersten Punkt drüber hinausgehen, weil es könnte jetzt sein, sich ergeben, dass durch die neue oder die Ergänzungen zur EU-Taxonomieverordnung es zu der Konstellation kommt, dass Finanzunternehmen 2 Jahre lang jetzt nicht verpflichtet werden, nach EU-Taxonomie zu berichten, sehr wohl aber ja vielleicht ESRS oder sicherlich, nee, nicht unbedingt, aber könnte ja sein, dass sie dann quasi CSRD-pflichtig sind. Das heißt, es ist nicht nur der erste Punkt ist eigentlich einzuschränken, weil es könnte sein, dass nach EU-Taxonomieverordnung wir eben nicht verpflichtet sind, diese zu berichten und eben nicht diese Einschränkung quasi im Sinne auf das deutsche Recht zu machen, weil es eben auch nach europäischem Recht so sein kann, dass es unterschiedliche Pflichten gibt. Und genau, das wäre, glaube ich, dann nochmal wichtig.
Ja, das ist nochmal ein guter Punkt, genau, dass man Leute mal, dass eigentlich diese auch zur Berichterstattung der Angaben verpflichtet sind, sondern eher zu prüfen haben, ob aufgrund der Vorschriften der Taxonomieverordnung und entsprechender delegierter Rechtsakte irgendwie zu schauen ist, ob man verpflichtet wird. Ja, ja. Das ist nochmal ein guter Hinweis, vielen Dank, das stimmt.
Ja. Okay.
Dann, Georg. Ich denke, dann können wir die Pause auch einläuten. Haben wir es ja vorgesehen von 10.30 Uhr bis 10.45 Uhr. Dann sehen wir uns wieder um 10.46 Uhr.
Bis gleich.
Bis gleich.
Morgen. Morgen, Christiane. Morgen, Malte.
So, jetzt haben wir 46. Auch mal, dass alle jetzt wieder zurückkommen. Gestärkt mit einem Kaffee oder noch die Zeit genutzt haben, noch letzte Telefonate zu führen. Ah, sehe ich schon, genau. Wunderbar. Dann würden wir weitermachen mit den Themen aus dem Referentenentwurf. Und jetzt, ich weiß nicht, wie das übernimmt, Marco, oder das Thema 1000 Arbeitnehmerschwelle.
Das übernimmt Danny.
Ah, dann das Geburtstagskind, genau.
Okay, in der Hoffnung, dass wir wieder möglichst vollzählig sind, machen wir dann mal mit dem zeitlichen Anwendungsbereich weiter. Herr Landfermann hat es gerade schon gesagt, es geht um die 1000 Mitarbeiterschwelle, die jetzt in den Referentenentwurf reingekommen ist. Und hier finden wir in den Artikeln 96 Absatz 8 bzw. 97 Absatz 7 zum Einführungsgesetz zum HGB die Vorgabe, dass Unternehmen, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 1000 Arbeitnehmer beschäftigen, haben die in Absatz 1 genannten Vorschriften nicht auf Unterlagen der Einzel- bzw. Konzernrechnungslegung für vor dem 1. Januar 2027 beginnende Geschäftsjahre anzuwenden. Kurze Erklärung, weil die Frage gab es im Vorhinein einmal, was sind denn die in Absatz 1 genannten Vorschriften? Ja, das sind die Vorschriften zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und unter anderem auch die Vorschriften zur Berichterstattung über die wichtigsten immateriellen Ressourcen in 289 Absatz 3a. Also die sind genauso von dieser Regelung betroffen wie die Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Wie schon gesagt, das findet sich ja weder in der CSRD noch in der Stop-the-Clock-Richtlinie. Deswegen hat der Gesetzgeber hier auch in der Begründung ein bisschen ausführlicher argumentiert. Das stammt aus dem Substance Proposal bzw. der Änderungsrichtlinie Nummer 81. Und warum wir das finden, liefert das BMWV gleich mit. Nämlich die Bundesregierung setzt sich dafür ein, dass das Substance Proposal auf EU-Ebene zügig beschlossen wird, um die Ergebnisse noch in dem jetzt laufenden nationalen Gesetzgebungsverfahren umzusetzen. Und damit würden Unternehmen der ersten Welle mit 501 bis einschließlich 1000 Arbeitnehmer aufgrund der im Substance Proposal vorgeschlagenen Schwellenwertanhebung von der Berichtspflicht über die Geschäftsjahre 2025 und 26 Jahre befreit, um halt zu verhindern, dass sie für einen kurzen Übergangszeitraum berichtspflichtig werden, nur um dann wieder aus der Berichtspflicht herausgenommen zu werden. Hatten wir intern auch schon diskutiert, das mutet auf den ersten Blick erstmal gewöhnungsbedürftig zumindest an, dass hier schon Recht umgesetzt werden soll, wozu auf EU-Ebene die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Das hatten wir so ein bisschen diskutiert, ist vielleicht auch weniger ein Problem, weil wir sehen jetzt hier die Zahl 1000 Arbeitnehmer. Auf EU-Ebene sind verschiedene Zahlen im Raum gewesen, also man hat auch mal 3000 Arbeitnehmer oder sonst was gehört, aber 1000 ist zumindest die konservativste Zahl, die man da gehört hat. Das heißt, selbst wenn es dann eine andere Zahl wird, würden keine Unternehmen doch in die Berichtspflicht hineinrotieren, die jetzt erstmal durch den Teil von dem Substance Proposal ausgenommen sind. Mit der Vorrede vielleicht würde ich auch direkt an den GFA übergeben und um Rückmeldung bitten. Wie gesagt, wir haben hier gesehen, teilweise Umsetzung der Vorschläge aus Änderungsrichtlinie 81, aber die Vorschläge sind noch kein geltendes EU-Recht und damit streng genommen keine 1:1 Umsetzung der CSRD. Die Frage, die jetzt wäre, wollen wir zu der 1000 Mitarbeiterschwelle in der Stellungnahme uns positionieren? Und wenn ja, inwiefern? Damit würde ich gern um Rückmeldung aus dem GFA bitten. Ja, gerne. Jens Berger.
Ja, danke. Das war vorhin auch der Hintergrund meiner Frage an die Kollegin. Ich meine, am Ende des Tages, wenn ich das jetzt richtig lese, wenn das jetzt einfach, also jetzt gehen wir mal davon aus, das Gesetz geht jetzt durch, ohne dass die Nummer 81 durch ist, dann wäre das ja nicht richtlinienkonform, weil ja da die Schwelle anders angesetzt wird. Grundsätzlich kann man natürlich die Antizipation der Nummer 81 im Sinne einer Änderungsrichtlinie zum, einer weiteren Änderungsrichtlinie zur Bilanzrichtlinie eigentlich begrüßen. ob man, was dann jetzt am Ende rauskommt, ob es 1000 werden, ja, 2000, ein bisschen scheinen sich ja die 1000 herauszuschälen, aber es gibt tatsächlich auch andere Zahlen. Ich tue mich schwer, das zu kommentieren im Sinne von, das ist jetzt gut oder schlecht, ja. Was gut ist, ist, glaube ich, dass man versucht, die kurzfristige Abhilfe zu schaffen, dass Unternehmen nicht für 25 und im Zweifel auch 26 berichtspflichtig werden, die dann sozusagen wieder rauskegeln aus der Berichtspflicht. Und ich glaube, diese Signalsetzung ist, glaube ich, wichtiger als jetzt die Zahl selbst, ja. Was das dann heißt, die Regierung setzt sich dafür ein, dass das Substance Proposal auf Ebene zügig beschlossen wird. Und das ist natürlich die Frage, was heißt zügig, ja. Im Rechtsausschuss ist, glaube ich, der 13. Oktober immer noch genannt für die Abstimmung. Dann geht es ins Parlament, dann geht der Trilog los, weil dann alle Co-Legislatoren eine Verhandlungsposition haben, mit der sie in die Verhandlungen eintreten können. Und dann ist, glaube ich, auf der Folie des DSC, Herr Landvermann, die Sie vorhin vorgestellt haben, war, glaube ich, noch Q1 oder ist Q1, was heißt noch, ist Q1 hinterlegt. Ob man jetzt negativ vermerken sollte, dass das keine 1:1 Umsetzung der Richtlinie ist, ist eher eine politische Frage für mich. Ja, ich glaube, grundsätzlich zu antizipieren, was vielleicht recht wird, weil man damit auch nicht in die Bredouille kommt, das Unternehmen kurzfristig anwenden müssen. Ich glaube, das sollte man auch begrüßen. Ich würde mich nicht so arg an dieser Zahl jetzt aufhängen. Natürlich ist der Rest des Substance Proposals nicht freigezeichnet. Das ist dann natürlich auch etwas selektiv. Aber ich glaube, da ist dann eher jetzt die Frage an alle, vielleicht auch Richtung Präsidium, was sozusagen die politische Positionierung ist. Aber ich würde es begrüßen, dass man das zumindest jetzt nicht negativ belegt, im Sinne von keine 1:1 Umsetzung, damit schlecht.
Okay, vielen Dank. Martin Bolten gern?
Ja. Also, dass wir keine 1:1 Umsetzung haben, das ist denen ja bewusst. Da brauchen wir uns gar nicht zu äußern. Und also ich habe eine Tendenz, dass wir da gar nichts zu sagen. Also, die haben aufgegriffen, ist okay, aber da brauchen wir jetzt auch nicht loben. Also, wir plädieren, sagen wir gar nichts zu.
Vielen Dank. Ich sehe noch eine Handmeldung bei Herrn Ebel.
Also ich glaube, mit der Diskussion, die wir vorhin zur Aufstellungslösung hatten, können wir auf keinen Fall dann das hier jetzt negativ bescheiden. Ansonsten kann ich nicht sagen, bei dem einen finden wir das gut, also und bei dem anderen von daher muss ich überlegen, also ob man das im Grundsatz im Minimum einen positiven Spin mitgibt, ja, und dann sozusagen sagt, und in dem Sinne gingen vielleicht auch noch die ein oder anderen Erleichterungen. Also ich glaube, man muss das dann immer themenübergreifend sehen. Aber ich fand die Argumentation vorhin wirklich gut und das sollte man sich dann an anderer Stelle jetzt nicht formalistisch sozusagen verbauen, ja.
Da vielleicht der Hinweis, das war auch kein Vorschlag für eine Aufnahme, die Stellungnahme, das war nur nochmal die Randnotiz. Hier ist keine
1:1. Verstanden, aber ich glaube, dass man eben dann auch bei den anderen Punkten mit reinguckt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ist das eine neue Hand, Martin, oder ist das eine alte? Ja, anscheinend eine alte. Herr Bothe, gern noch?
Ja, also ich würde den Punkt positiv erwähnen. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, das ist für viele Unternehmen ein Super-GAU und ich bin sehr froh, dass jetzt das angelegt ist im Entwurf. Von daher würde ich es durchaus positiv erwähnen.
Also okay. Vielen Dank. Ich sehe jetzt keine weiteren...
Ich habe noch eine Frage in dem Zusammenhang. Also das könnte ja unter Umständen auch zu einer Hängepartie dann mutieren, wenn wir jetzt sagen, das geht ins Q1 rein und dann unter Umständen eine CSRD-Umsetzung verzögern. Wenn man jetzt sagt, wir warten auf 81er-Elemente, bis die jetzt fertig sind. Und das gibt ja auf der anderen Seite sicherlich die Notwendigkeit zu sagen, wir haben jetzt Rechtsklarheit auch für die, sag mal so, das ist ja, gibt sicherlich einige Unternehmen, die da drunter fallen, aber es gibt ja auch die Notwendigkeit, Rechtsklarheit zu haben für diejenigen, die in der Welle 1 stecken und praktisch dann umsetzungspflichtig wären. Gibt es da eine Hackordnung im Sinne von, wir erstmal Rechtsklarheit haben und dann im Zweifelsfall noch 500 bis 1000 Arbeitnehmer hinterher zu ziehen? Oder, also wie gesagt, das, was positiv
bescheiden könnten, glaube ich, liegt auf der Hand, weil das ist, alles andere ist eigentlich nicht, nur schwer vermittelbar. Aber gibt es da eine Präferenz im Sinne von möglichst schnell fertig werden? Er hat ja ungefähr so angedeutet, das könnte ja dann Richtung Herbst gehen. Und ich bin mir nicht sicher, dass wir dann schon mit dem 81er weit genug sind. Was man gleichzeitig auch nochmal betont, ist wichtig, Rechtssicherheit für die Unternehmen zu schaffen. Gero Bothe.
Ja, natürlich ist das ein Poker. Im schlimmsten kann es passieren, dass sich ein Unternehmen darauf einstellt, es nicht machen zu müssen und dann am Jahresende stellt sich heraus, es kommt nicht. Das kann passieren. Ich glaube, viele der Unternehmen sind aber eher schon auf der NFRD-Schiene und könnten zumindest NFRD berichten. Ich glaube, das ist die Mehrzahl sogar. Unternehmen, die noch nicht freiwillig umgestiegen sind und die jetzt sogar komplett befreit wären. Aber ja, es mag einzelne Unternehmen geben, die sich komplett verpokern und dann vielleicht reinfallen. Das mag sein. Dennoch sehe ich klar die Vorteile für den Großteil. Ja,
mir geht es auch so ein bisschen um die restlichen Welle 1 Unternehmen. Wenn man jetzt sagt, wir haben ja noch eine ganze Zahl von, die jetzt auch für 24 jetzt alle schon soweit was gemacht haben. Und die Frage ist, brauche ich da Rechtssicherheit, erstmal zu sagen, okay, ich komme jetzt unter das CSRD-Regime mit einer Pflichtberichterstattung oder nicht, und das muss ich möglichst frühzeitig wissen, versus dann warten wir noch auf 81 mit der deutschen Umsetzung, dann sind wir wahrscheinlich wieder irgendwo im Januar, Februar nächsten Jahres und dann fragen sich wieder alle, was denn nun der Rechtsrahmen dazu ist. Aber Jens Berger hat dazu eine Meinung, glaube ich.
Ja, ich glaube tatsächlich. Also ich glaube, Rechtssicherheit kann ja auch bedeuten, dass klar gemacht wird, dass das nicht umgesetzt wird jetzt erstmal, bis man Rechtssicherheit hinsichtlich der Content oder den Substance Proposal, wie es hier heißt, hat. Ich glaube bloß, dass die Marschrichtung klar sein muss, wo die Bundesregierung hin will. Es wird ja angedeutet, dass man eigentlich alles in einem Aufwasch machen möchte. Ja, also CSRD 1.0 und 2.0, was ich begrüßen würde. Grundsätzlich, weil jetzt die CSRD fertig machen und dann in ein paar Monaten im Zweifel nach Jahreswechsel anfangen, ein zweites Umsetzungsgesetz zu machen. Das ist dann halt so, was ich mich tatsächlich das auch frage vor dem Hintergrund. Ich könnte wahrscheinlich diese 1000 Mitarbeiter-Schwelle aktuell gar nicht umsetzen, wäre also dann wieder auch vertragsbrüchig, weil ich die Richtlinie nicht konform umgesetzt habe. Ich habe ja sozusagen, das ist das Gegenteil vom Goldplating, aber ich habe dann ja sozusagen nicht von der Mindestvorschrift nach unten wegbewegt, nicht nach oben. Deswegen bin ich der Meinung, hier sollten wir schon, ich glaube, man kann diesen Rechtssicherheitspunkt ja auch neutral ansprechen, ohne jetzt zu sagen, Rechtssicherheit, also lieber Kollateralschäden in Kauf nehmen und Rechtssicherheit schaffen, als zu sagen, man muss zumindest Klarheit haben, wo die Reise hingeht, weit vor dem 31.12., dass wir eben nicht das haben, weil aktuell die jetzt sozusagen im Scope wären, die aktuell NFRD-pflichtig sind, die werden ja auch jetzt erstmal nicht schlechter gestellt, wenn ich umgesetzt würde. Ich glaube, schwierig ist, glaube ich, tatsächlich diese kurzfristige Umsetzung. Man hat ja gesehen in den Auswertungen, viele der Unternehmen, die ESRS umgesetzt haben, sind ja dann doch fast 50%, die nicht voll ESRS umgesetzt haben. Das muss man, glaube ich, auch noch im Hinterkopf behalten.
Vielleicht nochmal die Frage ist an den Mitarbeiterstab. Das ist ja sehr selektiv, was man sich jetzt aus dem 81er rausgegriffen hat. Das ist ja keine umfängliche 81er Umsetzung, oder?
Das ist der einzige Punkt.
Insoweit sind wir hier bei einem sehr besonderen Punkt eigentlich, was das Thema 1000 Arbeitnehmerschwelle angeht. Und wahrscheinlich steckt da ein gewisses Poker mit drin, im Sinne von da schon eine klare Lösung zu schaffen. Ich habe das, wie gesagt, auch so wahrgenommen, dass insbesondere, wie gesagt, diejenigen, die Interessen solcher Unternehmen vertreten, dass die das auch als wunden Punkt gegenüber dem Ministerium benannt haben, dass man dann wieder reinfällt und dann wieder rausgekegelt wird. Also soweit eine sehr, sehr spezielle. Wir werden, durch Herrn Jens Berger, also die komplette 81er Umsetzung werden wir auch in diesem, also wo jetzt der Referentenentwurf aufgesetzt ist, werden wir ja nicht sehen, ne? Also es wird garantiert sich noch was anschließen. Wo wir die Ecken noch auskehren müssen. Also soweit ist das hier ein sehr selektiver Punkt, wo man sich rausgegriffen hat, und wie gesagt, wenn man jetzt mal sagt, im Sinne von Rechtssicherheit, Rechtsklarheit, wahrscheinlich ist das immer so, wenn es jetzt kommt, dann sollte man es möglichst frühzeitig wissen dann, ne? Im Sinne der Gesamtheit. Okay, dann ein bisschen Material für Danny Kutter.
Der wollte gerade noch einen kleinen Recap machen. Also was ich jetzt mitnehme, Grundsätzlich positiv sollten wir das erwähnen in der Stellungnahme, aber mit dem Hinweis, dass Rechtssicherheit wichtig ist und dass die Situation vermieden werden sollte, dass Unternehmen davon ausgehen, aufgrund dieser Regelung, dass sie nicht berichtspflichtig sind, nur um kurz vor knapp die Mitteilung zu bekommen, ihr seid doch berichtspflichtig. Also so nur netter formuliert könnten wir das ja framen für die Stellungnahme dann. Mhm. Okay, vielen Dank. Dann, ja, genau, können wir weitergehen. Wir bleiben im zeitlichen Anwendungsbereich und gucken uns nochmal das Opt-out-Wahlrecht für kapitalmarktorientierte KMU in Artikel 96 Absatz 4 an. Das ist vermutlich eher als Frage geframed jetzt an den gemeinsamen Fachausschuss, weil intern hatten wir es diskutiert, haben die beiden Regelungen, die sich jetzt in Absatz 4 wiederfinden, aber irgendwie nicht miteinander in Einklang bringen können, außer dass das vielleicht der Mechanik der Gesetzgebung geschuldet ist. Was wir da haben, in Absatz 4 und auf der Folie hier oben, sind zum einen zwei Sachen. Das erste wäre Teil der Stop-the-Clock-Richtlinie oder der Umsetzung der Stop-the-Clock-Richtlinie, dass kapitalmarktorientierte KMU grundsätzlich erst zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet werden für ein nach dem erst 31. Dezember 2027 beginnendes Geschäftsjahr. Also hier die Zweijahresverschiebung der Stop-the-Clock-Richtlinie. Soweit so gut. Was wir dann aber im nächsten Satz finden, ist die alte Opt-out-Regelung, wo steht, Unternehmen im Sinne des 289d Satz 1, also genau die kapitalmarktorientierte KMU, können für vor dem 1. Januar 2028 beginnende Geschäftsjahr beschließen, § 289b des HGB nicht anzuwenden. Das steht ja so drin. Uns ist halt nur kein Anwendungsfall aufgefallen, wo der zweite Satz, also mit der alten, in Anführungszeichen, Opt-out-Regelung, noch greifen würde. Wegen zwei Fragen an den gemeinsamen Fachausschuss. Haben wir da was übersehen? Also macht der zweite Satz mit der Opt-out-Regelung in dem neuen Stop-the-Clock-Regime noch für irgendeinen Anwendungsfall Sinn? Und die zweite Frage, möchten wir das in der Stellungnahme adressieren? Soweit erstmal keine Rückmeldung. Dann stellt die Frage vielleicht nochmal an. Ah, okay.
Also Sinn, ich hab mich das auch gefragt. Also ich kann auch keinen Sinn erkennen. Insofern das nur zur Unterstützung.
Okay, danke.
Aber man sollte vielleicht auch darauf hinweisen, nicht, dass das vielleicht nochmal einer Klarstellung oder so bedarf. Ne? So als Idee.
Okay, vielen Dank. Christian?
Die Frage hätte wahrscheinlich sein müssen, ob nicht auch das Opt-out-Datum angepasst wird. Aber vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja Stand heute wirklich sehr stark davon ausgehen, dass KMUs, egal ob kapitalmarktorientiert oder nicht, sowieso aus dem Anwendungsbereich fliegen wollen, wäre das wahrscheinlich jetzt eine Diskussion, ja, die nicht wirklich weiterführt.
Okay, das, was mich positiv stimmt, ist, dass ich genauso ratlose Gesichter, was die Regelung angeht, wie wir hatten. Okay, denn uns wäre auch kein Anwendungsfall eingefallen, wo diese Opt-out-Regelung noch greifen würde unter dem Stop-the-Clock-Regime. Dann die Frage, ich meine, es schadet ja nicht, wenn das drinsteht, weil es gibt dafür keinen Anwendungsfall, zumindest keinen, der uns jetzt eingefallen ist. Wollen wir das dennoch in der Stellungnahme adressieren? Also Vorschlag war jetzt von Carsten beispielsweise, zumindest in der Begründung vielleicht zum Referentenentwurf oder dann zum Regierungsentwurf eine Klarstellung aufzunehmen, dass das aus dem alten CSRD-Regime kommt und dann unter der neuen Fassung in Stop the Clock keine Anwendung mehr findet? Oder wollen wir das überhaupt nicht adressieren in der Stellungnahme, weil man damit vielleicht doch was aufmacht, was man nicht aufmachen möchte? Christian, gern nochmal.
Also der einzige Grund, der mir einfallen könnte, warum man vielleicht es, auch wenn es ins Leere läuft, drinstehen lassen könnte, ist, dass sonst irgendjemand auf die Idee kommen könnte und sagt, man macht hier Goldplating, indem man irgendwo dieses Opt-out-Wahlrecht rausnimmt. Dem müsste man dann wahrscheinlich entgegenhalten, dass es ins Leere läuft. Das wäre die einzige Diskussion, die man vielleicht führen könnte, auch wenn die Diskussion faktisch sinnbefreit ist.
Ja. Also zu dem Schluss kamen wir auch mal, dass es sinnbefreit wäre, den Punkt vielleicht aufzumachen. Deswegen war unsere Tendenz, dass vielleicht in der Stellungnahme nicht explizit noch ein Punkt, der dann vielleicht Kapazitäten bei BMJV irgendwie braucht, mit aufzunehmen. Also das wäre jetzt die Tendenz, die wir hatten. Wenn es jetzt noch eine Rückmeldung gibt, die sagt, lieber doch aufnehmen mit dem und dem Argument, dann machen wir das natürlich gerne. Vielleicht auch nochmal in Richtung von Carsten gefragt, würdest du unbedingt so eine Klarstellung zum Beispiel in der Begründung haben wollen, dass wir das jetzt in der Stellungnahme mit adressieren sollten, oder würdest du sagen, so wichtig ist dann auch nicht? Du bist noch gemutet.
Sprichst du mich jetzt gerade an?
Carsten Beißer.
Naja, Entschuldigung. Also, es ist ja irgendwie, irgendwie ist es ja obsolet geworden. Deswegen, also ich bestehe da nicht drauf, mitnichten.
Okay, dann, also unsere Tendenz war bei dem Punkt knappe Kommentierungsfrist, Regierungsentwurf soll auch möglichst zeitnah anscheinend kommen, vielleicht keine Themen aufmachen, wo die Kapazitäten vom BMW woanders reinschließen sollen. Okay.
Ja.
Okay. Da ich keine weiteren Rückmeldungen sehe, vielen Dank an der Stelle und dann übergebe ich, glaube ich, wieder an dich, Marco.
Genau. So,
kann ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Also mit dem Programm, was wir jetzt vor uns haben, wir haben jetzt 11.07 Uhr und wollen ja insoweit da auch recht zügig jetzt durchkommen. Passt das ungefähr jetzt noch von, oder sind wir da schon aus dem Zeitplan draußen?
Also wir haben noch zwei Folien.
Ah, dann passt das.
Und super. Noch okay, bis 12 gut. Uhr, glaube ich, Zeit.
Wenn
ich
ja, dann passt das. Dankeschön. Wollte das nur mal abklären. Danke.
Ja. Jetzt wieder zu, oder immer noch zum zeitlichen Anwendungsbereich, Angaben der Wertschöpfungskette. Wir sind ja halt also wieder im EGHGB, im Einführungsgesetz zum HGB. Hier wird gesagt, dass ein Unternehmen, das erstmal zur Berichterstattung verpflichtet ist, oder in einem der beiden darauf folgenden Geschäftsjahre die erforderlichen Informationen über die Wertschöpfungskette im Hinblick dann auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung befreit wird. Also ein ähnlicher Fortschritt gibt es dann auch für die Konzernrechnungslegung. Und das ist auch sehr nah dran an den Wortlaut der EU-Vorschrift, hier auch nochmal zitiert, zumindest im Hinblick auf die Einzelrechnungslegung. Unterschied, der uns aber aufgefallen ist, ist, dass der deutsche Gesetzgeber diese Möglichkeit zum Auslassen von Berichtsangaben zur Wertschöpfungskette im EGHGB niedergeschrieben hat, also in den Vorschriften zum zeitlichen Anwendungsbereich. Während es nach EU-Recht in Artikel 19a Absatz 2 und Artikel 29a Absatz 3 in Vorschriften zum materiellen Recht bzw. zum Pflichten der Inhalte des Nachhaltigkeitsberichts festgeschrieben ist. Was macht das praktisch für einen Unterschied, wenn doch die Umsetzung sehr nahe ist, beziehungsweise hier unseres Erachtens ist, zumindest inhaltlich zu einer 1:1-Gesetzgebung kommt, einfach nur die Vorschriften anders verortet sind. Nun ja, ein Unternehmen, was diese Befreiung in Anspruch nehmen will, müsste nach der Logik des EU-Rechts halt in die Vorschriften zum Nachhaltigkeitsbericht schauen und da würde es erkennen, okay, welche Angaben habe ich im Nachhaltigkeitsbericht zu machen? Ah ja, zur Wertschöpfungskette gibt es Befreiungsvorschriften. Während ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland müssen die deutschen Vorschriften schauen, würde da in das HGB schauen und diese Befreiungsmöglichkeit nicht sehen. Es müsste in ein anderes Gesetz gucken, nämlich in das Einführungsgesetz zum HGB, wo man unterstellen könnte, dass das nicht gerade das prominenteste Gesetz ist, wenn man im Hinblick auf die Berichterstattungspflichten des HGBs schaut. Und hier wäre halt ein Vorschlag von uns, vom DSC-Mitarbeiterstab, dass man in der Stellungnahme thematisieren könnte, dass der Gesetzgeber diese Erleichterung nicht mehr im EGHGB reinnimmt, sondern in die originären Vorschriften zum Inhalt des Nachhaltigkeitsberichts. Ein weiteres Argument könnte auch sein, dass die Vorschriften im EGHGB ja auch konkrete Zeiträume
eigentlich abstellen. Das heißt, ab wann muss ein Unternehmen was berichten? Und da steht dann für ab 1. Januar beginnende Geschäftsjahre im Jahr X etc. pp. Während diese Erleichterung hier unabhängig ist von einem konkreten Zeitraum, wird einfach nur gesagt, im ersten Jahr der Anwendung, beziehungsweise in den 2 Jahren danach. Das war so ein bisschen unsere Argumentation zu überlegen, okay, also inhaltlich, hier wird schon sehr nah am Wortlaut der CSRD, beziehungsweise der Bilanzrichtlinie, Erfassung der CSRD wird sich hier orientiert, aber diese Verordnung im EGHGB könnte in der Praxis durchaus dazu führen, dass Unternehmen diese Befragungsmöglichkeit zumindest schlechter wahrnehmen. Gibt es hierzu Rückmeldungen vom GFA? Also sollten wir diesen Aspekt überhaupt thematisieren? Und wenn ja, hat diesen Vorschlag, die Vorschrift vielleicht rauszunehmen aus dem EGHGB und rein ins HGB? Doch gerne nochmal im Umlaufverfahren. Unsere Überlegung war wirklich, also die Bilanzrichtlinie ist halt leichter zu lesen, weil es dann in originären Vorschriften zum Nachhaltigkeitsbericht diese Erleichterung auftaucht. In den HGB-Vorschriften aber nicht, sondern halt verortet ist in Vorschriften zum EGHGB. Was ein anderes Gesetz ist. Für diesen konkreten Punkt, dass wir keine Rückmeldungen haben. Wie gesagt, im Umlaufverfahren, da können wir diesen Punkt zumindest erstmal als Überschrift nochmal aufnehmen. Vielleicht kriegen wir da nochmal Feedback. Dann auch schon zur letzten Folie. Vorschriften für den Prüfungsausschuss. Also der Prüfungsausschuss oder dessen Aufgaben sind originär in 107 Aktiengesetz niedergeschrieben, Absatz 3. Viele andere Gesetze stellen dann auch auf diesen 107 Aktiengesetz ab. Hier steht halt, der Aufsichtsrat kann insbesondere, also auch andere als Ausschüsse, als einen Prüfungsausschuss bestellen, der sich mit Folgendem befasst und dann halt neu auch nach Vorschriften der CSRD bzw. der Bilanzrichtlinie Erfassung der CSRD mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses einschließlich des Prozesses der Nachhaltigkeitsberichterstattung und der Prüfungsausschuss kann Empfehlungen oder Vorschläge zur Gewährleistung der Integrität des Rechnungslegungsprozesses einschließlich des Prozesses der Nachhaltigkeitsberichterstattung unterbreiten. Okay, in der Begründung steht dann zum 107 Aktiengesetz vom Gesetzgeber, was unseres Erachtens auch neu hinzukam. An den Unternehmen ist es gestattet, einen weiteren Ausschuss, neben diesem Prüfungsausschuss, will. Dieser Ausschuss unterliegt im Übrigen den gleichen Anforderungen wie dem Prüfungsausschuss für die Abschlussprüfung und die Rechnungslegung. Also hier könnten beispielsweise ein Nachhaltigkeitsausschuss wäre hier denkbar. Dieser Ausschuss hat die gleichen Aufgaben und Pflichten wie der Prüfungsausschuss. Sämtliche Vorgaben für den Prüfungsausschuss gelten für ihn entsprechend. Und bei der DSC-Stellungnahme haben wir damals geschrieben, dass es unklar ist, ob ein Nachhaltigkeitsausschuss, sofern eingerichtet, anstelle des Prüfungsausschusses mit der Überwachung des Prozesses der Nachhaltigkeitsberichterstattung betraut werden kann. Unseres Erachtens ist jetzt durch den Referentenentwurf von diesem Jahr, also in der Neufassung und durch die neue Begründung, dass klargestellt, dass auch ein etwaiger Nachhaltigkeitsausschuss oder ein anderer Ausschuss diese Aufgabe wahrnehmen kann. Womit dieser Punkt unserer Stellungnahme vom letzten Jahr womöglich hinreichend beantwortet wurde, beziehungsweise klargestellt wurde und hier ja unsere Eingabe entsprochen wurde. Jetzt hier die Frage an den GFA, sehen Sie das genauso oder würden Sie sich noch weitere Klarstellungen im Hinblick auf andere Ausschüsse wünschen, sodass klar wird, dass insbesondere Nachhaltigkeitsausschuss mit auch die Aufgaben, wie sie in 107 Gesetz stehen, wahrnehmen könnte. Sofern gewollt. Das Vorschlag wäre erstmal diesen Punkt, der sich geändert hat, im Gegensatz zu letztem Jahr, auf unser Erachtens in eine gute Richtung sich auch entwickelt hat, den jetzt nicht nochmal gesondert in der Stellungnahme zu thematisieren, wenn überhaupt, dann eher positiv.
Genau. Also ich glaube, ich würde das gar nicht mehr aufgreifen, weil das ja diesen Gedankengang aufgreift letzten Endes. Nicht? Das ist ja hier ganz schön und ganz offen abgebildet, wie man das Kind dann letzten Endes nennt, ist ja auch egal letzten Endes.
Genau. Weitere Anmerkungen hierzu? dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann gilt immer noch unsere Frage vom Anfang. Haben Sie noch weitere Themen, die Sie in dieser Sitzung diskutieren wollen im Hinblick auf den Referentenentwurf? Ich mache es zwischendurch. Wie geht's weiter? Danny hat das schon am Anfang, aber jetzt nochmal zumindest am Ende der heutigen Sitzung. Also wir werden uns daran machen, Ihnen auch morgen Nachmittag eine Stellungnahmeentwurf zuzusenden mit der Bitte um Rückmeldungen zu den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Wir würden dann bitten, diese Woche Freitag bis 12 Uhr um Rückmeldung. Einfach, dass wir dann die Rückmeldungen der ESC intern nochmal diskutieren können und anschließend nochmal Zeit haben, gegebenenfalls am Montag auf einzelne Mitglieder, BFA-Mitglieder zuzukommen, nochmal Rückfragen zu stellen, sodass dann nächste Woche Montag die Stellungnahme fristgerecht an das BFA-Mitglied übermittelt werden kann. Ja, nochmal zu dieser Frage.
Also ich denke, da hatten wir ja am Anfang schon gefragt, also wäre ja wahrscheinlich normalerweise schon was gekommen. Und wenn noch kurzfristig Themen auftauchen sollten, dann würden wir die können wir das noch versuchen mitzubehandeln. Nur das Zeitfenster ist wirklich so eng gestrickt und wir haben jetzt schon ein wahnsinniges Glück, dass wir auf Verdacht diesen Termin jetzt hier mal eingestellt haben, dass wir diese ganzen Thematiken hier diskutieren konnten in der gemeinsamen Fachausschussrunde, dass das, wenn auch möglichst schnell passiert. Also wir haben jetzt noch bis Freitag sicherlich dann noch Zeit, ein paar Materialien noch zu sammeln und reinzunehmen, aber dann kommen wir auch selber langsam in die Bredouille, wenn danach noch was käme, als Themen, die wir noch mit behandeln sollten, oder das wird dann sicherlich schwierig werden dann.
Genau, wir würden uns halt freuen, wenn auch Anmerkungen kommen jetzt im Umlaufverfahren, dass die halt so konkret wie möglich und im besten Fall sogar schon vorformuliert inhaltlich kommen, dass wir halt, wie Georg schon gesagt hat, möglichst wenig Aufwand haben, aufgrund dieses engen zeitlichen Korsetts den Anmerkungen einzuarbeiten, zu diskutieren.
Ja. Okay, sonst sehe ich jetzt auch keine weitere Diskussionspunkte oder Freudigkeit. Dann würde ich sagen, dann kommen wir auch zum Ende der Session jetzt im Referentenentwurf CSRD-Umsetzungsgesetz. Ich danke nochmal ganz herzlich den beiden Vortragenden, Danny Kutter insbesondere, heute an seinem Geburtstag nochmal was zu tun hatte, Marco Liepe, der sich da jetzt ins Zeug gelegt hat. Die beiden werden das jetzt auch soweit dann weitertreiben, wie gesagt, mit dem Zeitplan, den wir dort skizziert haben. Ich danke auch allen Fachausschussmitgliedern nochmal, gemeinsamen Fachausschussmitgliedern, dass wir die Diskussion hier so haben führen können und dass wir dann, wie gesagt, sogar zeitgerecht, auch bei diesen wirklich ganz, ganz minimalen Konsultationsperiode, werden wir heute die BMJ-Vertreter gehört, aber dass wir das auch tatsächlich in der Zeit dann schaffen. Vielen Dank, wir freuen uns auf die Rückmeldung und sag mal so, ab Freitag 12 Uhr wollen wir im Grunde so dann letztendlich die finale Runde drehen, dass wir dann das Ding zumachen können. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung.